Eigentlich. Eigentlich. Eigentlich.
Champagner statt Bier, der Football Podcast.
Das müsste jetzt schon Teil 5 der großartigen Dauerreihe, traditionellen Dauerserie Champagner statt Bier sein. Jetzt habe ich kurz überlegt, wie der Titel ist, der großartigen. Ich habe so viele Sendungen parallel laufen. Verrate ich aber nicht, welche das sind. Fünfte Folge Champagner statt Bier mit viel um RB Leipzig und auch darüber hinaus. Ich freue mich sehr, wir sind heute nur zu zweit, dank vieler, vieler Absagen. Der André, der unser Co-Gastgeber, hat sich mit dem MDR herausgeredet. Versucht den Sender zu retten und hat auch andere spannende Online-Projekte am Start. Kann man sich gerne auf seiner Seite auch immer informieren, andreherrmann.de. Aber zu Gast ist heute der Dirk. Freut mich sehr, dass du da bist.
Hallo.
Auch schon fast ein Stammgast hier bei uns.
Ja, ich bin immer wieder begeistert. Ich kann das immer nicht erwarten, dass ich nochmal eingeladen werde, aber dann passiert es dann doch, wenn ich mir... Okay, danke.
Und manchmal stehst du einfach so hier vor der Tür und willst podcasten, dann muss ich dich wieder wegschicken. So ist es. Schön, so ist es, wir bilden das dynamische Duo der Neuzeit heute. Und damit es ganz fluffig und locker heute wird, gehen wir gleich zu den Getränken über, oder? Getränke, wichtig. Ich habe heute, dieses Motto ist heute quasi, wir machen jeden Scheiß mit. Alles, was modern ist, ist unser. Das Motto der aktuellen Tage ist ja immer so ein bisschen Red Bull boykottieren, Wodka preservieren. Deswegen trinken wir heute, wir machen uns richtig betrunken. Also ja, alle Kinder, die jetzt zuhören und Jugendliche, nicht nachmachen. Erst bei den Eltern nachfragen, was geht, was nicht. Wir trinken heute schön Wodka pur. Und nicht irgendein Wodka, sondern Finlandia. Darf ich die Sorte nennen? Falls jemand von Finlandia zuhört, meine Kontonummer gebe ich gerne durch. Kann man mal trinken. Ich gieße mal ein.
Ist eigentlich total gut. Und an Finnland, da kann man auch sagen, es gibt so einen rote Brause-Blog, ne? Da kann man Fan werden. Und ich glaube, wenn ihr so ein paar Plätze bucht, dann könnte man auch den Namen Finlandia so auf der Tribüne eingeben, dass dann eben quasi die Zuschauer so wie Finlandia. Ich glaube, das wäre ein totaler Marketing-Gag.
Rote Brause-Blog mit CK.
Ne? Mit CK, Prost. Selbstverständlich. Prost.
Auf Vodka.
Auf Red Bull. Oh ja.
Man kann natürlich Wodka auch immer mit Red Bull mixen. Ist auch okay.
Der Name Finlandia weist darauf hin, dass bald die Wintersportsaison losgeht. Also, und das ist noch tatsächlich ein guter Vorgeschmack. Die Kälte im Mund entspricht ein bisschen der Kälte außerhalb. Man kann sich quasi sowohl innerhalb als auch außerhalb der Wohnung auf den Winter vorbereiten. Ja,
und das ist natürlich toll. Ein großes Hoch auf Mikko Simosalo, unseren finnischen Star, der bestimmt die nächsten Monate noch prägen wird.
Was für eine perfekte Überleitung. Ich habe übrigens auch Getränke mit.
Ja.
Die werde ich jetzt auch mal kurz präsentieren.
Oh. Ich bin gespannt.
Und zwar dachte ich ja vor...
Wilhelm Tell.
Genau, das ist ein Bier. Also tut mir leid, dass ich jetzt tatsächlich nicht Champagner, sondern Bier mit habe. Ich war zu Zeiten des letzten Podcasts war ich in der Schweiz.
Ah ja.
Dachte mir, ich war ich dort quasi im Basiscamp vom Matterhorn, während ihr hier gepodcastet habt. Und dann bin ich nochmal am Wochenende bin ich nach Zürich gefahren und dachte mir, ich gucke mir mal ein Fußballspiel der ersten Schweizer Liga an, um mich so ein bisschen auf das Geschehen auf der zweiten deutschen Liga einzustellen. Leider hat sich dann herausgestellt, dass bei Grasshoppers Zürich, wo ich war, wo auch Michael Skibbe zum Beispiel Trainer ist, dass das Niveau doch eher der dritten deutschen Liga, aber noch so ein bisschen der älteren dritten deutschen Liga, also moderner Fußball ist da nicht ganz so groß.
Das ist eher so Darmstadt.
Oh. Okay, das gibt einen Dirk Schuster Pluspunkt. Also bei ihm gibt es einen Pluspunkt für dich, vermutlich, auf der Hassskala.
Ja.
Genau, da habe ich ein Bier gekauft, das heißt Tell, weil ich mir die ganze Zeit dachte, die Schweizer, das Volk des Wilhelm Tell, der quasi so treffsicher war. Und warum trefft er das Tor? Ich habe mir ein Spiel eingeguckt gegen den FC Sion, was auch alte Erinnerungen als alter Lok-Fan zu dieser... FC Sion war ja der Gegner, ein Gegner im Achtelfinale in der legendären Saison 86-87.
War das nicht das Winterspiel?
Das war das Winterspiel, naja, was...
mit rotem Ball, wo Olaf Marschall, Hans-Jörg Leitzke hat genetzt, irgendjemand von den alten Recken.
Genau, wo quasi zwei rote Bälle kaputt gegangen sind, ja, im Schnee.
Ja, 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 ja.
Und dann erst mit dem weißen Ball wurden zwei Tore erzielt. Und
gute alte DDR-Handarbeit.
Genau, und man weiß mittlerweile auch, warum die beiden roten Bälle kaputt gegangen sind, weil sich quasi die Spieler von Lok die Stollen angespitzt haben und dann diese Plastikstollen drüber gemacht haben, damit es nicht auffällt, weil die natürlich am Anfang, also die Alustollen wurden angespitzt, damit sie quasi mehr Halt haben auf diesem Boden. Und am Anfang, der Schiedsrichter hat natürlich nur auf die Plastikstollen geguckt, aber dann während des Spiels waren diese Plastikdinger natürlich weg und dann waren quasi diese angespitzten Stollen, kamen durch und dann wurden die Bälle natürlich reihenweise kaputt getreten, weil die Stollen angespitzt waren. Aber es hat einem guten Zweck gedient, ja, mit zwei Toren in den letzten beiden Minuten im Hinspiel. Ich glaube, Peter Schön hat eins erzielt und Hans Richter, naja, wie auch immer, wurde dann quasi der Einzug ins Viertelfinale, wo dann gegen Rapid Wien gewonnen wurde, besiegelt. Und deswegen, FC Sion hat für mich eine sehr positive Erinnerung. Trotzdem, das Spiel Grasshoppers Zürich gegen FC Sion war jetzt nicht ganz so der Bringer, weil anders als Wilhelm Tell dort nicht getroffen wurde. Was sich allerdings sehr gelohnt hat, ist das Stadion der Letzigrund, okay, wo ja sowohl der FC Zürich als auch Grasshoppers Zürich spielen. Also wenn mal jemand mal in Zürich ist, kann man sich das sehr gut antun.
Vielleicht klappt es ja mal mit RB in 15 Jahren.
Genau, und wo wir gerade beim Thema sind, alles außer Sport.
So, ich zeig das mal, Tell, hier, ja, ins Mikrofon.
Sehr, ja, gut. Thema alles außer Sport, alles außer Fußball meine ich, deswegen erste Schweizer Liga. Ich habe auch noch ein anderes Getränk mit. Das ist ein...
Mike Tyson.
Man könnte quasi so sagen, ein Abklatsch von Red Bull, ja, ein Energy-Drink mit dem Namen Mike Tyson. Ja. Und das ist eine Referenz an den gestrigen Abend, den ich in Halle, Westfalen, ja, in der großartigen Tennisarena verlebt habe, bei einem Boxabend. Da, okay, haben wir nämlich einen jungen Mann gesehen, der heißt Vincent Feigenbutz. Vincent Feigenbutz kann man sich durchaus merken, ist ein junger, 18 Jahre, hat schon 15 Kämpfe, 15 Sieger, 14 K.O.s dadurch, aus Karlsruhe. Und der wird so ein bisschen als der neue deutsche Mike Tyson bezeichnet.
Okay.
Hat auch gestern in der ersten Runde gewonnen.
Reminiszenz an seine boxerischen Qualitäten oder eher an seine Persönlichkeit?
An seine boxerische Qualität auf jeden Fall. Er hat eine Ausbildung, also hat jetzt kein Hochschulstudium, hat aber eine solide Ausbildung, ist vielleicht nicht in der Emotionsregulation nicht ganz wie Mike Tyson verortet,
okay,
ist eher so ein sympathischer junger Typ, hat aber durchaus einen sehr explosiven Stil.
Aber der Mike Tyson war doch auch sympathisch. Vielleicht auf seine eigene Art und Weise.
Er hat zumindest, kann ich mich erinnern, damals die Massen noch in seinen Bann gezogen. Also es war eine Zeit, wo man noch nachts um drei für Boxen aufgestanden ist.
Das stimmt. Er hat die Menschen ja auch polarisiert, so, ja, wie gestern, wie Marco Huck, der gestern geboxt hat, der ja auch jetzt so nicht so ganz so die eloquenten Züge hat, aber dafür sehr schlagstark ist.
Und
er polarisiert auch. So wie man es hat, vielleicht nicht ganz so.
Okay.
Und der möchte auch ins Schwergewicht. Okay, aber...
Mike Tyson schmeckt hier, das Getränk Mike Tyson schmeckt wie...
Mike Tyson schmeckt... Also das ist gelb,
ja,
und es schmeckt, hat auch so eine fluoreszierende Farbe. Schmeckt so ein bisschen wie ein Red Bull Abklatsch, aber man schmeckt halt wirklich, dass es alles Red Bull nachgemacht ist.
Okay.
Wir können, okay, es ja nachher gerne selber probieren. Und zwar Mike Tyson
jetzt
und
doch
Wodka.
Nicht Red Bull, Red Bull boykottieren, Wodka mit Mike Tyson servieren. Okay, super, das so ist cool.
Wir haben schon wieder 10 Minuten verpasst, ohne irgendwas gesagt zu haben.
Aber hochreich, wir haben über Lok schon viel gelernt heute aus der Historie-Geschichtsstunde gehabt. Das ist doch super.
Genau, und dass wir jetzt quasi einen neuen Mike Tyson hier in Karlsruhe, der trainiert in einem Gym, das, ja, heißt, glaube ich, Bulls Gym, was ja wieder eine Reminiszenz an Red Bull wäre, möglicherweise. Und dass man diesen Mann beobachten sollte.
Ja.
Vincent Feigenbutz. Ich sage, ja, den Namen gerne nochmal.
Okay. Der wird doch im Fernsehen gezeigt, ja.
Der ist gestern in der ARD gezeigt worden.
Aber die ARD steigt da aus, perspektivisch, oder?
Perspektivisch ja. Ist ein großer Fehler. Können wir gerne noch ausführlich darüber reden.
Das machen wir dann im Box-Podcast.
Weil so viel Integration wie im Boxsport, was ja bisher noch durch die ARD transportiert wird, gibt es kaum. Dazu gibt es quasi eine Einschaltquote. Samstagabend.
Integration inwiefern? Wie meinst du das?
Naja, Menschen von der Straße weg in den Sport bringen. Okay. Quasi, da ist Integration von ausländischen Mitbürgern, von Menschen mit Migrationshintergrund. Okay. Ist quasi der Boxsport quasi ganz herausragend. Gibt ganz viele so Integrationsprojekte, auch sowas wie Gewalt, also Sport statt Gewalt, wo auch zum Beispiel
gewalttätiger Sport statt Gewalt.
Naja, das Ding ist ja, wenn man Boxen natürlich nur auf das Zuschlagen reduziert, dann kann man das als sehr gewalttätigen und damit auch vielleicht ethisch angreifbaren Sport sehen. Aber
man Boxen kann jetzt ist natürlich viel mehr. Auf taktisches Zuschlagen.
Es gibt ja durchaus Boxer, die auch ein bisschen mehr Gehirnbindung haben und die das auch entsprechend formulieren können. Und die sagen, dass das Wichtigste im Boxen nicht der Angriff, sondern die Verteidigung ist, ja. Was ja teilweise im Fußball ist.
Aber das sagt ja der gebildete Hooligan um die Ecke, der sich schon oft im Ball geschlagen hat, wahrscheinlich auch.
Also. Nun ist die Voraussetzung beim Boxen, ist es quasi den Gegner natürlich zu schlagen und auch letztlich kampfunfähig zu machen. Es ist aber nicht Voraussetzung, ihn zu verletzen und so zu verletzen, dass er quasi danach nicht mehr laufen kann oder was auch immer, sondern es geht quasi tatsächlich eine Auseinandersetzung, die auch nach Regeln ist, was ja beim Hooliganismus nicht so, jetzt natürlich Hooligans geben, die das auch bestreiten.
Implizit oder
so.
Wahrscheinlich schon, ja.
Aber es werden natürlich viel mehr körperliche Skills gefordert bei diesem Sport als beim Hooliganismus. Von daar vind ik die Parallele ein bisschen
ich weiß, gewagt. Du musst das als Boxanhänger, musst du das natürlich auch sagen. Das ist ja auch okay. Wie ist denn das eigentlich beim Boxen? Das ist ja schon auch ein Sport, wahrscheinlich so Psychologie oder irgendwas, so in der Richtung schon recht wichtig und zentral ist, oder? Also zumindest wenn ich mal was mitkriege, Pressekonferenzen, wo dann sich so aufgebaut wird und versucht wird, so schon von vornherein so auf so einer mentalen Ebene klar zu machen, ich bin der Bessere, ich bin größer, ich werde dich schlagen, tralala.
Man kann sogar so sein, dass Psychologie, dass die Technik und die Skills im Boxen sehr, sehr entscheidend sind, um zu gewinnen, aber mindestens genauso wichtig ist die Psychologie. Okay. Man sieht das quasi bei Boxern, die wirklich auch eine gute Technik haben und dann einen Kampf verloren haben, wo quasi dann auch das eigene Ego, der eigene Glaube an sich selbst so gebrochen ist, dass es manchmal Boxer, die wirklich auch gute Anlagen haben, dann nicht wieder nach oben geschafft haben. Dustin Dirks ist so ein deutsches Beispiel. Jetzt ist zum Beispiel die Frage, Dennis Boyzow ist ein Schwergewichter, der als Klitschko-Herausforderer gehandelt war. Der hat jetzt auch von einem Dreivierteljahr so eine Niederlage gehabt und ja. Der hat zum Beispiel gestern auch in Halle geboxt. Und da sieht man, dass da tatsächlich in der Psyche noch was angeknackst ist. Mhm. Ne? Also man muss tatsächlich sehr stark von sich überzeugt sein. Man muss quasi das, was da passiert, auch im besten Fall auch gut reflektieren, was man da selber für ein eigenes Ego mitbringen muss. Mhm. Das ist nicht Grundvoraussetzung. Marco Huck hat, glaube ich, diesen Reflexionsgrad nicht, hat aber ein sehr starkes Ego, glaubt sehr stark an sich. Und selbst nach Leistungen, wo er nicht so besonders gut war, wo er teilweise auch umstritten gewonnen hat, ist er immer davon überzeugt gewesen, dass er verdient gewonnen hat. Also so, das ist quasi auch ein bisschen eine Voraussetzung, um den nächsten Kampf wieder gut gestalten zu können. Also dieses Selbstwertgefühl, dass das immer sehr hoch ist und eigentlich ein bisschen oberhalb dem, was quasi das Realistische ist. Ja.
Holen die sich dann auch so Hilfe? Arbeiten die so mit Sportpsychologen zusammen oder machen die das? Ist das für einen Boxer zu uncool, quasi sich da irgendwie auf so einer Ebene, die ja schon eher mal so ein bisschen pathologisch klingt, dann so Hilfe zu holen?
Das Thema Sportpsychologie in dem Boxen wird meistens dann ein Thema, wenn es quasi Niederlagen zu verdauen gibt, um quasi das Selbstwertgefühl wiederherzustellen. Ist aber nicht zwingend so. Ne? Also man weiß zum Beispiel, dass auch Wladimir Klitschko mit einem Mentaltrainer, die heißen ja nicht Sportpsychologen, sondern Mentaltrainer, dass Dennis Boyzow jetzt, der Schwergewichter, mit dem ich gesprochen habe, dass der auch mit einem Mentaltrainer arbeitet. Ganz grundsätzlich gibt es aber auch Boxer, zum Beispiel in dem Trainingsteam von Carsten Röber, wo auch Mentaltrainer sind, die den Sportlern dann sowas wie Entspannungsverfahren beibringen, um quasi von diesem Stress dann auch wieder runterzukommen, denn Job eines Mentaltrainers umfasst natürlich viel mehr als nur jemanden immer zu sagen, du bist der Beste. Ne? Es geht ja auch darum, wenn man zum Beispiel in einem Kampf auch mal getroffen wird, was gibt es da quasi für psychische oder mentale Möglichkeiten, das zu verdauen. Ne? So.
Aber sind die Mentaltrainer schon ausgebildete Sportpsychologen oder sind das irgendwie, was weiß ich, Lebenskünstler und sonstige Selbstdarsteller?
Also es gibt bei Leuten, die das gut und professionell machen, sind es im besten Fall natürlich Sportpsychologen.
Okay.
Ich kenne dieses ganze Kraut und Rüben, Boxgym, das kenne ich alles nicht so. Ne? Deswegen kann man sich auch vorstellen, dass es da auch Leute gibt, die quasi irgendwo mal, was ich in Thailand so eine Mentaltrainerausbildung irgendwie am Strand gemacht haben oder so. Aber auch da muss man sagen, wenn das funktioniert für den Boxer, dann ist das ja ausreichend. Ja, wenn der sagt, okay, das brauche ich, das tut mir was Gutes, dann ist das das Beste. Und im Idealfall gibt es ja auch eine gute Beziehung zum Trainer.
Ja.
Das ist vielleicht auch eine Vergleichbarkeit. Manche Fußballtrainer sagen ja auch, ich habe den mir ausgesucht und ich versuche aus dem quasi noch die letzten Prozent rauszukitzeln. Das ist bei einem Boxen, beim Boxer natürlich viel intensiver, weil du quasi als Boxer mit einem Trainer immer und jeden Tag irgendwie zusammenarbeitest.
Ja.
Aber jeder gute Boxtrainer ist auch gleichzeitig ein guter Mentaltrainer. Ja. Da gibt es natürlich, wie beim Profifußball oder generell beim Fußball, gibt es da auch unterschiedliche Typen. Man muss eben nur einfallen, zum Beispiel Uli Wegner oder Fritz Duneck, die noch so diese alte Schule sind, obwohl die beiden auch unterschiedlich sind. Uli Wegner, der seine Boxer auch mal niedermacht, der die quasi so ein bisschen zur Minna macht und in der Rundenpause auch mal anschreit. Ne? Und dann gibt es so eine Trainertypen, wie zum Beispiel der Joey Gamache, ein ehemaliger Weltmeister, oder Carsten Röver, ein deutscher Boxtrainer, die eher so mit ruhigem, analytischem Sprechen in der Runde auf die Leute einwirken und auch tatsächlich insgesamt nicht so einen theatralischen Auftritt haben, sondern wo tatsächlich dann auch in der Rundenpause oder im Vorhertraining das Training fast eher so ein bisschen auf Augenhöhe stattfindet, während das zum Beispiel bei Uli Wegner ein sehr hierarchischer Trainertyp ist.
Aber du bist ja auch Psychologe, bist
ja
quasi studierter Psychologe. Was denkst du, wie viel ein Trainer, der quasi täglich mit seinem Sportler arbeitet und irgendwie so einen Zugang ja auch zu dem Sportler braucht auf so einer mentalen Ebene, wie viel davon passiert über Intuition und wie viel braucht er vielleicht tatsächlich auch an einem Fachwissen oder so Grundgeschichten, um so eine gute Bindung zum Sportler aufbauen zu können? Reicht nicht einfach so Menschenkenntnis oder drin?
Sprichst du jetzt ein bisschen auf das Fußballtraining?
Generell für Trainer. Auch erstmal vom Boxen zu gucken, ja, also wahrscheinlich ist es beim Boxen auch einfacher, weil das nur mit einem Sportler erstmal zu tun hat, wo ja in Uli Wegner ja nicht bloß einen Sportler betreut, sondern auch mehrere Sportler.
Mhm.
Also, was braucht er als Handwerk mehr noch, als braucht er noch mehr Handwerk als Intuition und Menschenkenntnis? Oder denkst du, dass das ausreicht?
Also, Uli Wegner, ich sagte schon, ist ja ein Trainer eher der alten Schule.
Ja.
Ich glaube, dass bei ihm sehr viel über Intuition geht. Ich glaube auch nicht, dass er sich speziell da weitergebildet hat, was so psychologische Menschenführung betrifft, dass er immer sagen würde, das habe ich mir quasi im Leben angelernt. Und das ist ja auch bezeichnend. Es gibt bestimmte Boxer, die kommen mit ihm klar, die suchen sich ihn auch.
Ja.
Und dann gibt es auch Boxer, die haben mit ihm trainiert und die kommen mit seiner Art nicht klar. Also was dann eben auch daran liegt, dass der Boxer halt bestimmte Formen des Trainings nicht mag oder sich nicht entwickeln kann. Und dann liegt das natürlich auch daran, dass Uli Wegner in gewisser Weise in seiner Art dann auch limitiert ist. Das ist dann einfach auch, das merkt man dann schon, wenn man sehr dicht mit den Menschen auch zusammenarbeitet. Also das ist das eine. Ich glaube nicht, dass Uli Wegner da eine Weiterbildung hatte. Er bezeichnet sich selber auch ja als Sozialarbeiter. Er hat Arthur Abraham, Marco Hux, das sind zum Beispiel Boxer auch, also Juan Pablo Hernandez, ein Kubaner, ist jetzt ein anderes Beispiel, aber Hook und Abraham sind zwei Boxer, die tatsächlich so ein bisschen, so ein bisschen auch von der Straße kommen, ne? So, die möglicherweise auch eine klare, auch sehr strenge Hand brauchen und die in diesem System funktionieren, weil die brauchen eine Autorität, die müssen angeschissen werden, sonst bewegen die sich nicht. Und da funktioniert das so gut. Und Uli Wegner sagt, wenn ich die nicht gehabt hätte, dann wären die möglicherweise auch abgedriftet, ne? Aber da funktioniert quasi diese Bindung ganz gut. Und dann gibt es natürlich auch andere Trainer. Ich sagte schon, Carsten Röber, aber es gibt gerade auch in Amerika gibt es auch recht viele Trainer, die tatsächlich auch eher ein moderneres Training, was dann nicht hundertprozentig auf Augenhöhe, aber wo quasi ein anderes Klima im Gym herrscht, ne? Wo sich auch die Sportler, man merkt das gerade bei diesen jungen Boxern, Tyron Zeuge, Enrico Kölling, die mit Carsten Röber trainieren, da merkst du, da ist so ein ganz entspanntes Verhältnis und das ist dann fast so wie eine Art Vertrauensbasis. Okay. Und damit schafft er es quasi, die letzten Prozente noch bei den Boxern herauszukitzeln. Ne? So, also da ist nicht so was wie Angst und Autorität, sondern das setzt er darauf, dass die Boxer sich weiterentwickeln, weil sie selber verstehen, dass sie das auch müssen. Ne?
Aber es heißt ja dann, dass es letztlich wahrscheinlich immer darum geht oder immer um so eine Typfrage geht, was ja auch so bei Margaret immer gesagt wird. Es gibt so Typen, die kommen damit klar, für die ist das völlig okay, die sind irgendwie da fein damit. Und dann gibt es die Typen, die sind da, gehen bei einem Margaret-Style total ab und kommen damit überhaupt nicht klar. So. Aber das würde ja den Wert von der Sportpsychologie total erstmal irgendwie grundsätzlich negieren, wenn man irgendwie dann sagt, okay, es ist letztlich alles eine Typenfrage, man hat unterschiedliche Trainertypen, man hat unterschiedliche Spielertypen und dann damit ist es das.
Nee, also da würde ich dir widersprechen. Also ich würde dir zum einen zustimmen, dass es natürlich trainerabhängig ist und typenabhängig. Trainer wie Felix Magath oder Uli Wegner, die suchen sich halt die Typen, die in ihrer Mannschaft auch passen, die sich quasi auch bereit sind, da in gewisser Weise zu quälen und unterzuordnen. Und andere Trainer wie Carsten Röber und ich sage jetzt mal auch zum Beispiel Alexander Zorniger von RB, die suchen sich natürlich andere Spieler. Mhm. Ne? Die suchen auch Spieler, die in gewisser Weise, oder Boxer, die in gewisser Weise auch mündig sind und die quasi da auch dieses Entwicklungspotenzial haben. Und das ist erstmal sowas wie die Grundvoraussetzung. Okay. Und das, was ein Mentaltrainer machen kann, kann dann aber zum einen natürlich psychologisch individuell arbeiten, dass quasi sowas wie Selbstsicherheit, anders als das, was der Trainer macht, nochmal zusätzlich gestärkt wird. Und er kann natürlich zum Beispiel bei Krisen, bei Verletzungen, auch bei Rückschlägen, er spielt irgendwie ein paar Spiele nicht, kann er quasi so eine Stabilität herstellen. Also da geht es eher so um diese individuelle psychologische, mentale Weiterentwicklung. Was jetzt irgendwie gar nicht, ich weiß, dass Sportpsychologie auch immer so ein bisschen den Touch hat, ja, wenn ich einen Schuss habe, dann gehe ich halt zum Sportpsychologen, wie zum Beispiel Mario Basler sagen würde, ne, dass er nie einen brauchen würde, oder auch Effenberg, ne, so. Aber klar, die sind natürlich auch ein Typ wie Mario Basler. Vielleicht hört Mario Basler zu, dann sorry, aber ich würde auch bei Mario Basler sagen, dass ihm da möglicherweise auch eine, also zum einen, dass er vom eigenen Ego immer so über dem Null-Level ist, dass der tatsächlich so glaubt, dass besser als ihn gibt's gar nicht, ne? Also, dass er gar keine Weiterentwicklung in Sachen Selbstwert braucht. Ja. Und zum anderen hat er natürlich auch so eine Art Menschenbild, dass es eine Art Schwäche ist, dann zu jemandem zu gehen, sich möglicherweise zu offenbaren. Ja. Möglicherweise hat er in seinem Leben auch noch nicht so eine Krise erlebt, wo das möglicherweise nötig ist. Oder er hat andere Ressourcen, die ihm helfen, da quasi aus Krisensituationen rauszukommen.
Aber wenn so ein Eingriff des Sportpsychologen quasi nicht unbedingt eine Krisenhaftigkeit voraussetzt, aber schon oft in Krisen passiert, heißt es dann nicht, also insbesondere jetzt im Fußball, dass so ein Sportpsychologe auch so ein bisschen zwischen Trainer und Spieler steht? Also quasi so eine dritte Instanz ist, wo der Spieler hingeht, wenn er irgendwie eine Krise im sportlichen Bereich hat, die vielleicht essentiell mit dem Trainer zu tun hat?
Im besten Fall ist es so, dass ein Sportpsychologe schon von Anfang an so normal oder ein Mentaltrainer so normal ist, dass das nicht dieses Tabu braucht, das man bricht, um jetzt zu einem Sportpsychologen zu gehen. Mhm. Und das fängt halt damit an, dass du mit Spielern zum Beispiel so eine Art Entspannungsübung machst, ne? Was ja auch ein Bestandteil der Psychologie ist, ne? Quasi aus diesem stressigen Alltag, ne? Dann da rauszukommen. Ja. Man hat das ja ganz oft bei Individualsportarten, dass die Mentaltrainer haben, wo den Sportlern so versucht wird, so ein bisschen beizubringen, in der Situation, wo sie zu 100% topfit sein müssen, dann tatsächlich 100% topfit sind. Ne? Okay. Es gibt ja diese Trainingsweltmeister, die im Training, was weiß ich, den Speer auf 100 Meter werfen und dann im Wettkampf bloß noch auf 80. Und dann gibt's quasi so diese...
100 Meter war wahrscheinlich noch Uwe Hohn.
Hieß er
Uwe Hohn?
Genau. Ja, okay. Genau, der DDR-Weltrekordler. Ne? So. aber nur so als Beispiel, ne? Da gibt es quasi welche, die im Training, weil da sind sie total unbelastet, und da können sie quasi den Speer, ne, so und so viele Meter hauen, und im Wettkampf wird ihnen dann bewusst, oh scheiße, ich habe jetzt irgendwie, jetzt gucken eine Million zu und ich habe jetzt die Goldmedaille möglicherweise in der Hand, und dann fängt es an schwitzig zu werden, und da ist quasi der Trick zu sagen, am besten ist es, diese Situation genauso. Ich habe das schon 100 Mal gemacht, ich habe schon 100 Mal den Speer auf 100 Meter gehauen, warum soll ich das jetzt nicht auch? Ne? Also diese Freiheit. Okay. Und das ist natürlich nichts, was, und das kann man natürlich auch im Fußballer beibringen, ne? Da muss keine Krise kommen. Aber dann kannst du dem Fußballer versuchen beizubringen, du allein aufs Tor läufst, hast du im Training 100 Mal gemacht, hast 100 Mal getroffen, warum in diesem Spiel, wo es jetzt vielleicht um die Champions League Qualifikation geht, warum sollst du das dann nicht auch machen? Und das ist was, wo ein Mentaltrainer schon relativ früh einsetzen kann, ohne dass es vorher eine Krise gab. Ja.
Okay. Du hast vorhin schön gesagt, dass sich Zorniger seine Boxer selber aussuchen kann. Boxertypen. Schön den Bogen gespannt zum vorgestrigen, heute bei der Aufnahme vorgestrigen, wenn man es hört, natürlich kannst du bei der sein. Das Spiel gegen den FSV Frankfurt, da hat er einer seiner ausgesuchten Boxer, ist ein bisschen, ich sag mal, so vom Feld gegangen, als würde ihn gerne boxen wollen. Ante Rebic, wann ist er eingewechselt worden?
60.
73. 73. Nee, nicht 73. Ich glaube 68. wahrscheinlich oder so. Und 20 Minuten später wieder ausgewechselt. Jetzt mal aus einer rein psychologischen Geschichte heraus, clever? Oder ist das eher sowas, wo man sagt, vielleicht eher ein No-Go?
Jetzt werden erstmal alle Zuhörer aufatmen, es geht nicht mehr um Boxen.
Ich kann sagen, jetzt schon wieder scheiß Fußball hier.
Ja, genau. Jetzt sind wir endlich beim Thema RB Leipzig.
Hat nur 20 Minuten gedauert.
Echt?
Das war eine gute Überleitung.
Wollten wir heute nicht den gesamten Podcast mal 20 Minuten machen zu zweit? Naja. Also, ich kann mich erinnern, 1997, 98 hat Markus Wolftanger bei VfB Leipzig gespielt. Das war ein Mittelfeldspieler, der war bei den Fans nicht ganz so beliebt, weil der halt so ein bisschen auch intellektueller war. Der arbeitet jetzt auch an der Uni bei einer Kinderkrebsstation. Okay. Dufter Typ, ohne Frage. Und der war bei den Fans nicht so richtig beliebt und hat auch in der Mannschaft nicht so richtig Anschluss gehabt.
Okay.
Teilweise, so bei bestimmten Spielertypen. Und der ist vom damaligen Trainer Damian Hallata in der Halbzeit eingewechselt worden und in der 60. Minute wieder ausgewechselt worden.
Okay.
Und der ist natürlich auch als Zeichen des Protestes dann nicht zur Mittellinie raus, sondern ist quasi quer über den Platz, dann an der Eckfahne raus, gleich Spielertunnel. Mhm. Und ich habe den jetzt irgendwie, weil der auch in Leipzig arbeitet, habe ich den vor ein paar Wochen mal gesehen. Und weil der ist halt in der Uni, macht ja mit Kindern, macht auf der Kinderkrebsstation, arbeitet der.
Hat auch mit RB schon Geschichten gemacht, ne? Irgendwelche so Benefizgeschichten.
Genau, der macht jedes Jahr so ein Benefizturnier für krebskranke Kinder, wo dann auch so eine Art Prominentenauswahl spielt oder so. Kann man jedem nur empfehlen, mal hinzugehen. Das findet immer im Dezember statt. Okay. Das Geld kommt da auch dieser Krebsstation zugute. Und den habe ich jetzt irgendwie letztens mal zufällig gesehen und wir sind da jetzt quasi auch Kollegen und haben da miteinander zu tun. Und den habe ich daraufhin angesprochen. Okay. Also damals, erinnere mich Markus damals. Und dann sagt er, sprich mich bloß nicht darauf an. Ich habe das so nach dem Motto, ich habe das immer noch nicht verarbeitet. Ne?
Okay.
Das heißt also, wenn sowas passiert, das ist natürlich wirklich eine total außergewöhnliche Situation. Als Spieler eingewechselt werden, natürlich hinterfragst du dich, habe ich so schlecht gespielt, dass ich ausgewechselt werde. Ja. Ne? Und bei Markus Wolftanger nagt das auch noch. Ne?
Okay.
Und vermutlich, weil Damian Hallata als damaliger Trainer das, was da passiert ist, nicht richtig aufgearbeitet hat. Der hat dann irgendwann bei der Pressekonferenz gesagt, danach, das hat quasi spieltaktische Gründe gehabt. Ich musste quasi die Defensive verstärken, deswegen habe ich einen Abwehrspieler gebracht. Und der im Mittelfeld gestört hat, war halt Markus Wolftanger. Ne?
Okay.
So, nicht ganz super. Ich würde jetzt behaupten, dass Ante Rebic nach dem Spiel
am Moment, noch eine kurze Zwischenfrage, hat Markus Wolftanger danach noch Karriere gemacht oder war das quasi so ein Abgesang vom Fußball? Das wisst ihr wahrscheinlich auch nicht
mehr. Na, Markus Wolftanger ist, also ich glaube nicht, dass der hat dann noch gespielt. Ich glaube, der ist sogar nach Braunschweig gegangen. Ja. Also der hat dann sogar noch zweite oder dritte Liga gespielt.
Also es war nicht das Ende seiner Fußballkarriere. Nee. Er ist nicht in tiefen Selbstzweifeln zusammengebrochen und
das nicht. Und der ist ja, der hat dann auch studiert, auch so, ich glaube, Sportwissenschaft und so, und ist dann in der Uni und ist da auch ein super Angesagter. Also, wenn man mit ihm spricht, man hat nicht das Gefühl, dass er irgendwie ein gebrochener Mensch ist, wegen dieser einen Aktion da irgendwie ausgewechselt zu werden. Ne? Er hat natürlich damals auch nicht so ganz in diese Mannschaft gepasst, weil er ja schon so ein bisschen auch, vielleicht so ein bisschen Intellektuelle war. Ne? So, und die Mannschaft des VfB hat damals schon auch eher so ein bisschen so dieser kämpferische Fußball nicht so richtig die feine Klinge ausgezeichnet. Das war ja auch die Saison, wo sie letztlich dann noch abgestiegen sind.
Erinnert sich bei Lok auch fast nur an Saisons, wo sie abgestiegen sind. Ne? Ja, das schneide ich hinterher raus. Nach den Darmstadt-Hörern haben wir jetzt auch die Lok-Hörer verloren. Bleiben nur noch 10 übrig.
Gab es mal Lok-Hörer hier. Okay, aber jetzt habe ich eine ganz lange Vorrede gemacht. Rebic. Und jetzt ist die Überleitung zu Rebic, ist, dass ich extra nicht glaube, dass Ante Rebic da so, man hat es schon gesehen bei seiner Auswechslung, er hat glaube ich auch mit dem Trainer nicht abgeklatscht, sondern ist gleich im Spielerton, als wenn er auf die Bank gesetzt ist, raus und war wahrscheinlich pappensatt. Mhm. Ne? Wäre ich wahrscheinlich auch, wenn ich 15 Minuten gespielt hätte. Ne? Ja. Zorniger, okay, auch nach 20 wäre ich sauer, glaube ich. Ist mal einfach, ne? Nein. Zorniger hat das ja im Nachhinein dann begründet, dass er quasi das Rebic zu wenig in dem System, und er hat ja im Vorfeld auch schon gesagt, der wird von Woche zu Woche besser, Rebic, und er ist aber noch nicht so weit, wie wir sind, und möglicherweise war diese Einwechsel auch ein Experiment, zu gucken, wie stark auch, ne, Rebic zum Beispiel defensiv arbeiten kann. In dem Spiel war RB ja auch sehr stark in die Defensive gedrängt, sodass ihm das möglicherweise die Laufbereitschaft überhaupt zu wenig war, deswegen er ein Zeichen setzen wollte. Ja. Das, was ich glaube, was man an Alexander Zorniger schätzen kann, ist, dass er sehr offen, sehr ehrlich und sehr authentisch mit seinen Spielern umgeht. Also ich vermute nicht, dass diese Situation, dass die irgendwie unter den Rasen oder unter den Teppich oder was auch immer gekehrt wird, sondern er wird da quasi eine offene Auseinandersetzung führen und wird sagen, das hat mir bei dir gefehlt, ich habe dir vorher gesagt, du sollst so und so arbeiten, das ist nicht passiert und deswegen habe ich dich ausgewechselt, weil du in diesem System noch nicht so gut reinpasst. Und das ist halt wichtig, um zum Beispiel sowas, diese Auswechslung, um die auch positiv verarbeiten zu können. Denn, also, ich will jetzt nicht so hochhängen, wenn man jetzt so einem traumatischen Erlebnis irgendwie ausgewechselt zu werden, möglicherweise die ganzen Frankfurter Fans lachen, was ist denn das für ein Blödmann, er wird ausgewechselt. Aber das, was da eben hängen bleibt, ist, war ich so schlecht und als möglicherweise als Weiterentwicklung den Gegner und die Mannschaft dann als Feindbild zu haben. Ja, und das wird aber, glaube ich, bei Alexander Zorniger nicht passieren, weil er da sehr offen damit umgeht. Er hat es ja auch in der Pressekonferenz schon begründet, warum er Rebic ausgewechselt hat. Und er sagt ja immer, auch in Pressekonferenzen, wenn er angesprochen wird, das ist ein wichtiger Mann. Den können wir in der Zukunft gebrauchen. Ja. Nur ich bin mir nicht sicher, ob der jetzt schon so weit ist. Ja. Und dann ist es halt jetzt so, vielleicht in dem Einzelgespräch, dass er sagt, du bist halt noch nicht so weit gewesen, aber wenn du das nächste Mal eingewechselt wirst und so arbeitest, wie ich mir das vorstelle, dann wirst du auch durchspielen.
Aber die interessante Frage ist ja, ob du so mit einem Ante Rebic, der also vermutlich kein Wort Deutsch kann und in vielen Sprachen, die bei RB Leipzig gesprochen sind, wahrscheinlich auch nicht bewandert ist, ob du da so eine, also jetzt mal abgesehen, geht gar nicht davon aus, dass man unbedingt Deutsch sprechen muss, um in einer Fußballmannschaft spielen zu können, aber um so eine Ebene herzustellen, wo sich wieder so eine Basis, gemeinsames Arbeiten, Verständnis, tralala, das, was er Zorniger braucht, da kommt er viel über Rhetorik, über Kommunikation etc. Das ist ja schon eine große Stärke von ihm. Ne? Das stelle ich mir schon schwierig vor, dann mit einem Ante Rebic sich dann irgendwie in den Bus zu setzen und ihm zu erklären, warum er irgendwie da ausgewechselt wurde, weil das, die Ebene wird es wahrscheinlich dann in dem Bus letztlich nicht geben. Klar, vielleicht sitzt der Kompa daneben, Compare und übersetzt die Geschichte, aber also ja, klar, du brauchst ja für so einen psychologischen Aspekt oder für so einen Zugang brauchst du ja auch immer eine kommunikative Ebene. Und wenn du die nicht hast, dann wird es wahrscheinlich schon schwierig.
Also das ist ein durchaus berechtigter Einwand. Jetzt würde uns quasi ja noch jemand als Fachmann empfehlen, der quasi sagt, nee, Ante Rebic hat schon super Englisch und so. Also das wissen wir nicht, ne? Ich glaube.
Zorniges Englisch, naja.
Weiß ich nicht.
Ich weiß es auch nicht, aber ich.
Ich kann Alexander Zorniger nach dem Hören dieses Podcasts ja einen Leserbrief schreiben und sagen, mein Englisch ist total dufte und Ante kann auch schreiben hier.
My English is very good and I like to translate for Ante Rebic.
Nee, aber ich glaube ja, dass dieses ganze Spielsystem von Alexander Zorniger auch so, wie er in der Mannschaft präsent ist. Und ich glaube, das spürt man jetzt, wenn man zum Training geht. Und man hört ja nicht, was er da sagt, was er den Leuten sagt. Aber man spürt, dass da quasi, dass da was ist, dass da von dem, was er dort irgendwie vermittelt, dass da bei der Mannschaft was anguckt. Das siehst du halt, okay, wenn du den Leuten ins Gesicht guckst, ja, dann siehst du, wie er, und dass die Leute, also, naja, dass sie ihm vertrauen. Mhm. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie ihm hörig sind, weil das was Negatives hat, aber da gibt es ein Vertrauen, dass er auch gute Dinge macht. Natürlich gibt es auch Leute, die querschießen. Jetzt könnte man das Thema Matthias Morris aufmachen, der immer unzufrieden ist, ne? Und immer das auf die ganze Welt und nicht auf sich bezieht. Aber selbst diese Leute schafft Alexander Zorniger einzubinden. Mhm. Und ich würde einfach behaupten, dass ihm das auch, obwohl ich das nicht weiß, was seine Sprachfähigkeiten betrifft, die von Ante Rebic und die von Alexander mhm. Zorniger, dass ihm das trotzdem auch hier gelingen wird.
Mhm. Gute Frage. Ich war ja auch in Frankfurt und also ich fand, er war von seiner, also mal ganz davon abgesehen, dass er den Spiel in den Ball spätestens nach 10 Minuten, als er nicht mehr konditionell nicht mehr konnte, irgendwie, dass er, als er das eingestellt hat und sich bloß noch zwischen den Innenverteidigern geparkt hat. Und immer wenn man selbst im Ball gewesen war, hat er dann so mit der Hand gewinkt und dass er den Ball haben will. Und also man hat ihn, also positiv formuliert, habe ich ja gelernt in der Psychologie, man muss erstmal positiv formulieren. Positiv formuliert, er wollte sich zeigen. Er wollte unbedingt zeigen, was er drauf hat und dass er irgendwie ein guter Fußballer ist. So, und das hat man irgendwie auf jeden Fall gemerkt. So, negativ war, er hat dabei irgendwie so überpaced, dass er irgendwie erstens Spielphilosophie nicht Interesse hatte, zweitens eigensinnig war und dass sich da irgendwie in der Eckfahne vertrippelt hat und alles mögliche. So, jetzt habe ich meinen Punkt vergessen.
Was willst wahrscheinlich, ne, du willst wahrscheinlich sagen, dass...
Der ist ein anderer, er ist letztlich, und das würde ich aus seiner Körpersprache einfach schließen, er ist einfach, jetzt mal irgendwie, das ist natürlich sehr, sehr, sehr arg spekuliert, weil das ist natürlich aus der Ferne immer ein bisschen schwierig, aber es gibt ja Spieler, die haben unterschiedliche Körpersprachen, da kann man irgendwas reinlesen, und er ist, würde ich sagen, von seiner Körpersprache aus dem Spiel einfach ein eigener Charakter, der sehr von sich überzeugt ist, der auch ein gewisses, gesundes Selbstbewusstsein mitbringt, sagt, ich bin ein guter Fußballer und ja, deswegen stehe ich hier und deswegen fordere ich auch den Ball von meinen Mitspielern. So. Und das ist ja schon was man sagen kann, okay, du hast diese erstens eine Sprachbarriere und dann hast du einen Charakter, der eigentlich von jetzt mal so interpretiert von seiner Art und Weise, von ich will den Ball haben und ich mache ihn rein und ich mache das Dribbling und ich nehme auch noch den dritten im Dribbling mit und dribbel den aus, ja letztlich nicht so richtig gut in das Spielsystem passt, weil das ist ja irgendwie nicht das, worum es geht. So. Mhm. Funktioniert das? Wie kommt man an so jemanden ran? Entschuldigung, dass ich dir jetzt die Frage stelle. Eigentlich war es auch eher eine Aussage als eine, weil eher eine rhetorische Frage. Ne?
Also ich glaube, also er hat natürlich auch, dadurch, dass er auch WM-Fahrer war, hat er natürlich auch berechtigt in dem jungen Alter ein gewisses Selbstbewusstsein. Ich glaube, du musst auch, wenn du dich im Fußball durchsetzen willst, in so einem Level brauchst du auch, da gibt es vielleicht so eine Parallele zum Boxen oder generell zum Leistungssport, ja, dass du dich quasi nur mit einer gewissen Persönlichkeit ab einem gewissen Punkt durchsetzen kannst. Und dann zählt eben sowas wie Extroversion oder sowas dazu, ne? Also sich zu zeigen, auch vielleicht so ein bisschen eine narzisstische Überhöhung oder so. Das glaube ich, da gibt es auch unter anderem wissenschaftliche Untersuchungen, ja, die das nachweisen. Vor allem das in Einzelsportarten, so dieses narzisstische, extrovertierte, dass das deutlich stärker ausgeprägt ist als in der Normalbevölkerung, aber eben auch bei Sportlern in Mannschaftssportarten. Und möglicherweise ist er jemand, der da noch ein bisschen mehr raussticht. Man kann seine Leute einfangen, indem man ihnen vermittelt, dass quasi ihr persönlicher Anteil an der Mannschaft total wichtig ist. Also damit hältst du quasi so dieses narzisstische Motiv, hältst du quasi aufrecht. Aber du musst ihm auch vermitteln, dass das nur dann geht, wenn er quasi in gewisser Weise auch für die Mannschaft arbeitet. Also wenn du ihm quasi sagst, du bist quasi jemand, der eine ganz besondere Qualität in diesem Mannschaftsgefüge hat, ja, aber deine besondere Qualität kommt nur dann zum Tragen, wenn du quasi auch innerhalb der Mannschaft bestimmte Aufgaben übernimmst. Okay. Und da kann, das kann man vielleicht hoffen, kann diese Auswechslung durchaus einen sehr erzieherischen Faktor haben, dass er nämlich da genau dieses Nachdenken über das eigene, das eigene Ich oder so, dass das möglicherweise befördert wird. Ja.
Und wobei es jetzt schwierig ist, weil er irgendwie, also das, was er letztlich in Frankfurt das Problem war, waren ja auch nicht bloß so ein Problem mit der Spielphilosophie, sondern tatsächlich auch einfach
konditionelle
Probleme und da fährt er jetzt erstmal zur Länderspielreise. Ja, das wäre ein bisschen schon vielleicht ein sehr schlecht gewählter Zeitpunkt. Aber vielleicht hat er sich auch direkt nach dem Frankfurt-Spiel gedacht, dass jetzt eine Länderspielreise vielleicht doch eine gute Idee wäre.
Ich holte sich auch zu Hause, ich weiß nicht, haben die gerade Heimspiel, vielleicht holte sich da auch noch ein paar Streicheleinheiten von der Familie. Ja. Man weiß es nicht. Also das ist auch.
Ja, aber es ist ja schon schlecht, weil ich meine, wenn dein Problem irgendwie Kondition ist und so wenig Kondition ausgewechselt wird und dann fährst du auf irgendeine sinnlose Länderspielreise, wo du irgendwie letztlich auch nicht weiterkommst und du dich aber in deinem Verein auch nicht fit machst in der Zeit. Was macht man bei einer Länderspielreise? Arbeitest du ja nicht an deiner Kondition, sondern machst irgendwie so ein paar Trainingseinheiten in Sachen Spielkultur, tralala. Also das ist ja irgendwie nicht das, was er gerade braucht.
Du kannst aber, und das, also ich sag mal, ein guter Trainer, oder das ist ja auch was, was man in der Psychotherapie macht, obwohl ich jetzt nicht sagen will, dass andere Ewitsch eine Psychotherapie braucht, aber du kannst ja Hausaufgaben mitgeben. Du kannst ja sagen, okay, du bist, also ja. Ne, das ist so, wir wollen dich quasi einen weiteren Entwicklungsschritt bringen. Mhm. Und um das zu erreichen, kannst du das befördern, indem du das und das machst. Und dann gibst du dem Hausaufgaben mit. Ne? Nämlich zum Beispiel laufen. Ne? Ist ja auch
so. Und dann kommt der Nationaltrainer und sagt, ey, du gehst jetzt nicht laufen, weil dann bist du mir irgendwie beim Länderspiel irgendwie hängst du mir durch. Also ich meine,
eigentlich kann ich keine Antwort dazu geben.
Ja, nee, ich weiß, aber das ist ja so eine Form von, eigentlich fährt man zu dem Zeitpunkt, wenn man nicht fit ist, fährt man nicht irgendwie zur Nationalelf. Also das macht ja irgendwie keinen Sinn. Schräger Termin.
Nun wissen wir ja, dass quasi der bosnische Nationaltrainer auch durchaus ein guter Mann ist.
Aber Ante Rebic ist Kroatien.
Schneiden.
Wolltest du jetzt auf Tomislav Fibic?
Ja, ich wollte jetzt den
Bogen zu Tomislav. Okay. Das ist typischer MDR-Fäbel. Alles wird immer auf Tomislav Fibic runtergebrochen.
Der einzige ist, den wir kennen.
Lokale Heroe, Trainer von FC Eilenburg, haben heute
Trainer und Torwarttrainer bei der bosnischen Nationalmannschaft.
Torwarttrainer in Bosnien, Trainer beim FC Eilenburg. Der FC Eilenburg hat heute bei der BSG Chemie oder zu Hause gegen, jetzt am Wochenende verloren. Genau. Ja. Tomislav Pietlicer hat verloren, haben wir das auch hineinbracht.
Aber Tomislav Pietlicer wird ja wahrscheinlich auch derzeit eine, ich weiß es nicht. Also, ich will mich nicht mal mehr blamieren, als ich jetzt schon
habe. Ja, cool. Wenn man so bei so Psychogeschichten so in der Liga ist, schon irgendwie so diesen Bogen schlagen, landet man natürlich ganz notgedrungen bei Ricardo Moniz.
Schönes Thema.
Ich persönlich finde es Wahnsinn. Also ich persönlich finde es ja wirklich, also ich da finde dafür auch keine Worte. Ich seit Wochen, also seit seinem Amtsantritt oder eine Woche später, als er angefangen hat, Sprüche zu haben, stehe ich ganz oft oder sitze mit offenem Mund vor dem, was er gesagt hat und denke, was für ein Typ. Also ich glaube, das Erste, was ich dazu geschrieben habe, war sowas, ich bin mir nicht sicher, ob es Genie ist oder einfach nur Wahnsinn. Also inzwischen bin ich eher bei dem Punkt, dass der Anteil von Wahnsinn wesentlich höher ist als der an Genie. Wie kann man denn so wie Ricardo Moniz auftreten? Das ist doch so, wenn man jetzt also aus so einer psychologischen Ecke denkt, Menschenführung, Menschen ein Gefühl geben, ein gutes, bestärkendes oder ins, wo sie eine gute Leistung drunter abrufen, macht er doch letztlich alles falsch, indem er irgendwie so von Woche zu Woche immer irgendjemand anderen demontiert von seinen Spielern und dann den nächsten rausholt und er eigentlich eine Person ist, die null Verlässlichkeit ausstrahlt. Also wie kann er jemals eine Mannschaft zu einem Erfolg führen? Also klar, sie haben gegen Darmstadt einen Puck geholt. Das ist natürlich schon aus ihrer Sicht schon ein Erfolg, aber war er eigentlich nicht das, was ausgerufen war?
Genau, also man muss vielleicht für die Hörer, die jetzt nicht so direkt am 1860 hängen, vielleicht sagen, dass da in den letzten Wochen sehr turbulent zuging, dass er quasi nach Belieben Leute ausgewechselt hat, aus irgendwelchen disziplinaren Maßnahmen nach dem Spiel gegen RB Leipzig, waren es ja, glaube ich, 5 Spieler, die er suspendiert hat.
Also vielleicht die wichtigste Geschichte war die, einen 18-jährigen Julian Weigel zum Kapitän zu machen und eine Woche später zu suspendieren und jetzt irgendwie in die zweite Mannschaft zu verfrachten. Was meiner Meinung nach echt eine crazy, also ihn schon zum Kapitän zu machen, fand ich schon eine extrem crazy Geschichte. Mhm. Aber ihn danach eine Woche später zu demontieren, ist echt übel.
Also ich glaube, Ricardo Moniz ist einfach wirklich eine andere Trainerpersönlichkeit. Das kann funktionieren. Das hat auch bei Red Bull Salzburg funktioniert damals.
Ja, und das ist, glaube ich, diese Fehlinterpretation. Muss ich gleich dazu kriegen. Das ist, glaube ich, so diese Fehlinterpretation, weil Ricardo Moniz war natürlich in seiner Zeit in Salzburg erfolgreich, also relativ. Er hat irgendwie in dem Jahr, wo er komplett durchtrainiert hat, das Double geholt, das Double. Aber er hat dieses Double auch in einem Jahr geholt, wo, glaube ich, die österreichische Liga die schlechteste irgendwie in 20 Jahren war. Also er hat irgendwie die geringste Punktzahl gebraucht von irgendwie allen Teams. Und es gab eigentlich die ganze Saison über Knatsch. Es war irgendwie eine sehr, sehr unruhige Saison. Und man kann irgendwie hinterher nicht sagen, der hat da erfolgreich gearbeitet. Weil klar, das steht auf dem Papier, stehen 2 Titel. Aber ich glaube, die 2 Titel mit der Salzburger Mannschaft in Österreich ich sag mal so, wenn du mit der Salzburger Mannschaft in Österreich nicht Meister wirst, in den letzten 10 Jahren nicht Meister geworden bist, dann hast du als Trainer irgendwas falsch gemacht, weil du hast einfach den besten Kader und du hast die besten Voraussetzungen und so, und das ist einfach so. Und dann sieht man jetzt, also das ist einfach, sind kadertechnisch einfach allen anderen zu was wie viel Prozent auch immer total überlegen. So, von daher würde ich diese Salzburger Zeit nicht als Erfolg sehen.
Er hat damals ja auch in der Europa League so weitergekommen, der hat zumindest die Gruppenphase erreicht. Also was ich sagen will, ich finde diese Form des Umgangs mit Spielern finde ich erstens absolut suboptimal, weil es so eine Art Menschenführung, auch Menscheneinstellung Menschen gegenüber betrifft. Und ich finde sie, aus sportpsychologischer Sicht, finde ich sie ja fast kontraproduktiv, aus den Gründen, die du genannt hast, dass eben keine Stabilität und kein Vertrauen geschaffen wird. Es gibt aber auch Gründe, sich genauso zu verhalten. Der hat ja damals, als er bei Salzburg war, hat er auch einen 19-Jährigen, den Martin Hinteregger, war Abwehrspieler, hat er als 19-Jähriger als Kapitän gemacht.
Wirklich?
Okay. Genau. Dann gab es quasi eine Situation, wo der sich im Training, ist nie wirklich rausgekommen, was war, zu spät gekommen ist oder so. Und dann haben die verloren, ich glaube gegen Innsbruck oder so. Und dann hat er den rausgeschmissen. Genau dasselbe Prinzip. Okay. Er hat in die zweite Mannschaft, dann hat er da 3-4 Wochen gespielt, ist dann wieder in die Mannschaft zurückgekommen, zwar nicht als Kapitän, ist mittlerweile auch österreichischer Nationalspieler.
Und willst du RB Leipzig? Später mal?
Wer will das nicht?
Naja,
soll es genau.
3 geben.
Aber also, ne, das gibt quasi ein System, was damals schon in gewisser Weise funktioniert hat und was sie natürlich adaptieren will. Also er ist halt jemand, an dem sich die Leute auch streiten. Er ist halt jemand, der, glaube ich, auf dieser ganz persönlichen Ebene super motivierend sein kann. Er ist halt jemand, an dem sich die Leute auch scheiden, der aber Leute auch super mitnehmen kann mit dieser totalen Überidentifikation. Und damit
Also ich habe bei 1860 habe ich genau den Eindruck einfach nicht, dass es den Punkt gibt, dass jemand Ricardo Muniz in seinen Zielen und in seiner krassen Art irgendwie ernst nimmt und sich davon abholen lässt und mit ihm mitzieht.
Ich habe gestern mit einem Kollegen beim Boxen vom Bayerischen Rundfunk gesprochen, da haben wir unter anderem auch über RB und auch über 1860 gesprochen, und der sagte mir, dass das, was gerade bei 1860 passiert, das passt einfach total zu diesem Verein. Ne? Also so mit diesem Scheich, mit dem ganzen Gehabe total wichtig zu sein und ne, diese ganze Überhöhung des eigenen Ich und nicht zu checken, dass man gerade zweite Liga spielt, unheimlich weit ist, finanziell echt Probleme hat und alles, ne, so. Und da passt natürlich in diesen, man könnte es fast sagen, in diesen Operettenverein, also wo wirklich so viel Dramatik und so dabei ist. Es gibt immer nur diese extremen Gefühle, entweder total hoch oder total niedrig. Und da passt natürlich so ein Trainer, also wenn sich ein 1860 einen Trainer hätte suchen müssen, dann hätte es eigentlich fast niemand anders geben als Muniz, der genau dieses ausstrahlt, ne? Entweder du bist, also so nach dem Motto, entweder du bist für mich oder du bist gegen mich. Mhm. Und wenn du für mich bist, dann nehme ich dich mit und reise dich mit. Und wenn du gegen mich bist, dann schmeiße ich dich aber raus. Ja. So ein Trainer wie Ricardo Muniz braucht aber eben auch so ein Umfeld, dass man ihn machen lässt. Ja. Dass er quasi diese Möglichkeit hat, dass ihn niemand reinredet. Und da kommt quasi das System Muniz auch an die Grenzen, weil nämlich in München mit dieser Presselandschaft, ne, mit dem FC Bayern, mit den Ansprüchen, natürlich Muniz nie einfach so arbeiten kann. Da gibt es immer Leute, die irgendwie reingrätschen. Ein Gegenbeispiel für einen Trainer, der sehr ähnlich ist, wo es aber funktioniert, ist im Handball-Bundesliga der Frauen, der Thüringer HC, mit dem Herbert Müller. Das ist dort Trainer. Warte mal, wir müssen das jetzt mal irgendwie anmoderieren.
Ja, ich habe ja schon die Anmoderation. Willst du hier auch noch
was? Also wir müssen jetzt mal hören, die Achtung. Das ist nämlich total umweltfreundlich. Ich habe jetzt im Glück mit meiner Wahl, meinem ökologischen Gewissen, Genüge getan. Aber, Achtung, ja, wie alle diese Modegetränke halt nur in Dosen zu haben. Wir trinken jetzt Mike Tyson.
Aber du hast jetzt vergessen, weil das ging ja darum, es gab es schon mal. Ne? Das ist ja nicht das erste Mal. Das ist Tradition, dass Podcasts unterbrochen werden. Ne?
Guck mal hier, dieses Mike Tyson-Getränk sieht fast aus wie Bier. Also ich habe zwei Dosen mir damals gekauft. Ich glaube, ich habe sie sogar aus den USA mitgebracht. Als ich letztes Chaos. Jahr beim Boxen in den USA war, ist aber noch haltbar. Habe ich mir Mike Tyson gekauft. Und ich habe das fluoreszierend in Erinnerung gehabt, aber es ist einfach nur pissgelb.
Ja.
So,
toll. Danke. Wir hatten eine kurze Pause mal. Das war schon mal so gewesen im Podcast. Letztes Mal war es eine Katze, die ich aus der Nachbarswohnung befreien musste.
Ach.
Ja.
Das hat aber der gemeine Zuhörer wie ich beim letzten Mal das überhaupt nicht mitbekommen.
Nee, beim letzten Mal war es nicht. Das war nämlich da im zweiten oder so. Musst du nochmal zurückspulen, hörst du die alten Folgen nochmal an?
Ich glaube, es wurde.
Ich höre natürlich alle. Nicht alle Folgen gehört. Wahrscheinlich hast du nur die ersten 3 Stunden gehört und hast die Pause nicht
mitbekommen. Nee, ich glaube, die, wo ich selber mitgemacht habe, habe ich nicht mehr wieder angehört. Nee,
aber es gab ja auch welche, weil ich nicht dabei war. Da war der John dabei und der Kai.
Okay,
Prost. Wir mal. Auch heute gab es eine Unterbrechung. Aber jetzt geht's weiter. Du warst bei Herbert Müller stehen geblieben.
Prost.
Genau. Mike Tyson mit Red Bull. Nee, Mike Tyson mit...
Mit Finlandia. Mike Tyson mit...
Finlandia.
Also Wodka Red Bull eigentlich. Sieht aus wie Bier. Puh. Nein, es ist halt nicht gekühlt, mein Freund.
Mein Freund, Herbert Müller war THC.
Genau, wir haben darüber gesprochen, dass Ricardo Muniz natürlich eine gewisse Trainerpersönlichkeit ist, die wo das System, nämlich so ein eingeschworener Haufen zu sein, wo er quasi der Diktator ist, der Leute rauswirft oder nicht, und dann eben quasi, wenn er sie zurückholt, das war damals mit diesem Hinteregger auch so, da war er quasi wie begnadigt, durfte dann wieder in der Mannschaft spielen, hat dann auch wieder, also ne, war dann auch erfolgreich, ist ja wie gesagt heute auch österreichischer Nationalspieler. Ob man das als Erfolg bezeichnen möchte, weiß ich nicht, aber na, er ist zumindest in der Auswahl in der besten aus Österreich. Und so ein System kann funktionieren. Das funktioniert aber nur dann, wenn du quasi die Möglichkeit hast, tatsächlich auch ohne Einflüsse von außen so einen eingeschworenen Haufen zu kreieren. Und da, wo es quasi eine Art Positivbeispiel gibt, ist eine Handball-Bundesliga der Frauen, wo Herbert Müller quasi so ein bisschen der Trainer und so ein bisschen die absolute Überfigur dort. Ne? Also er ist sozusagen der Übervater für die Spielerin. Er hat auch eine sehr charismatische Art. Er kann Leute auch einnehmen. Das merkt man auch, wenn man Interviews mit ihm führt. Also der nimmt einen mit. Der hat was ganz Charismatisches. Und das, warum das aber dort funktioniert, ist, der Thüringer HC spielt halt in Bad Langensalza, das ist in der Nähe von Erfurt. Und da gibt's quasi keine großen Einflüsse, die ihm da reinreden. Das heißt, er kann genau dieses System so kreieren. Und Ricardo Muniz kann in einer Weltstadt wie München mit den ganzen Einflüssen, die auf 1860 einfließen, kann das vermutlich nicht so. Deswegen, wenn man jetzt eine Prognose ziehen möchte, wird er auch früher oder später scheitern. Du hast aber natürlich immer mal im Fußball, hast du so Trainer, die über dieses Motivierende und über dieses, also ne, das, was das Wichtige ist, auch gerade beim Fußball in der Mannschaft, ist ja, wie schaffen es Mannschaften, die eigentlich sportlich aussichtslos sind, sich in der Bundesliga zu profilieren und auch Erfolge gegen Mannschaften zu erzielen.
Na gut, in der Bundesliga funktioniert es meistens über einen Underdog-Status, aber du hast ja schon so Geschichten wie den Mourinho, wo du irgendwie vielleicht ja auch so eine ähnliche Idee hast von, ich trete auf und sag am Anfang der Saison, ich will Meister werden, egal wie das Team ist, so wie Muniz gesagt hat, wo du ja so eine ähnliche Persönlichkeit hast, aber ja mit einer ganz anderen, ich sag mal, Ruhe und Strahlkraft und tatsächlich der Möglichkeit, irgendwie sein Team zu integrieren oder die Spieler seines Teams so zu integrieren, dass sie sich als Gemeinschaft oder zumindest als anerkannte Persönlichkeiten verstehen. Also man hat ja wirklich eigentlich nie Spieler, die von Mourinho weggegangen sind, die gesagt haben, war ein Scheißtrainer. Also die standen ja irgendwie alle hinter ihm. Und bei Muniz hat man nicht das Gefühl, dass er mit dem, wie er arbeitet, dass er die Möglichkeit hat, diese Integrationsstrahlkraft oder so herzustellen, die das Projekt zusammenhält. Also auf welcher Ebene? Wer sind seine Stützen? Leonardo, der irgendwie bis jetzt in seiner Karriere nur durch Disziplinlosigkeiten aufgefallen ist. Wer soll das da sein, der irgendwie diese Integration herstellt? Außer irgendwie, was ist echt tatsächlich? Also ich meine, so die Kaderzusammenstellung ist ja sowieso so eine Form von, wo du dich erstmal fragst, okay, da holst du jemanden von Barcelona B, dann holst du jemanden aus der ungarischen Liga, du holst jemanden aus Frankreich, was natürlich funktionieren kann langfristig, was ja aber kurzfristig mit so einer Idee von, ich hole mir die ganzen Spieler aus unterschiedlichen Teilen der Welt und sag dann, wir werden Meister. Also wie willst du das mit diesem bunt zusammengewürfelten Haufen in der Schnelle herstellen, dass du tatsächlich zu einer Gemeinschaft zusammenwächst? Wie willst du das psychologisch herstellen, dass die Spieler das tatsächlich ernst nehmen und sagen, ja, das ist mein Projekt, ja, da will ich mit dran arbeiten und ja, wir schaffen das. Also wo soll das Selbstbewusstsein entstehen?
An dieser Stelle sind die Podcasts von 1860 München aufgefordert, sich nochmal zu melden. Vielleicht gibt es ja eine Antwort auf diese Frage. Das, was man aus der Ferne sagen kann, ist, dass so etwas funktioniert, wenn du eine charismatische Persönlichkeit hast. Und wenn diese charismatische Persönlichkeit aber nicht, also Willkür ist ja immer, das Teil und Herrsche ist ja immer ein Bestandteil, aber wenn die Willkür nicht das Einzige ist, sondern wenn es eben auch taktisch kluge Sachen gibt. Und das, was Ricardo Moniz macht, ist mit den Leuten, die halt irgendwie Stabilität im Spiel auch ausstrahlen, dass er die demontiert, das wirkt natürlich erstmal total irrational. Ne? Da fragt man sich auch, was macht der da eigentlich? Ne? So. Und möglicherweise hat er auch, überschätzt er sich auch in seiner charismatischen Ausstrahlung. Momentan sieht man ja auch wenn die heute einen Punkt geholt haben, sieht man das Projekt ja eher am Scheitern. Ne? Ja, so. Okay. Aber möglicherweise können uns die Kollegen von 1860 München, die jetzt heute zuhören, München, die uns jetzt zuhören, uns da auch eine Antwort drauf geben. So aus der Ferne ist es natürlich schwierig. Es gibt natürlich so ein paar Indikatoren, die man benennen kann, wie er arbeitet und was funktionieren kann, aber da stecken wir halt, sind wir halt dann doch nicht nah genug dran. Ne? Ja. Momentan läuft es halt suboptimal. Ja. Das kann man konstatieren. Anders als wir RB Leipzig, die, obwohl sie am Freitag arg unter Druck waren, ja doch einen Punkt geholt haben.
Was nicht ihr Verschulden war. was quasi der Gegner verschuldet hat. Also ja.
Das stimmt, der Pfosten war ja, genau.
Also ich sag mal, es war letztlich sowieso ein 0-0-Spiel, wenn man die ersten 45 Minuten sieht und wenn die zu 11 weitergespielt hätten, wäre es wahrscheinlich auch bis zum Ende ein 0-0-Spiel gewesen. Von daher, da die gelb-rote Karte so ein bisschen, naja, eher der mangelnden Cleverness von Clemens Hanrich verdankt war.
Das sah auch für mich nicht nach einem mutwilligen Umrennen aus,
sondern eher
nach
einem... Wo abgepfiffen ist, wo man nicht mehr so in den Gegenspieler reinsprinten muss.
Genau,
so. Und das ist halt so, der nimmt es gerne mit und dann fliegst du vom Platz und auf dem Feld. Ich meine, das ist immer noch, du guckst es in der dritten Zeitlupe an und siehst dann halt, dass der irgendwie sich noch hinschmeißt. Auf dem Feld sieht es halt krasser aus. Auf dem Feld siehst du nur, der rennt auf den zu und der andere fällt um und das ist halt irgendwie unsportlich, das ist gelb, das ist nicht rot, das ist auch keine Tätigkeit, aber es ist halt gelb und dann fliegst du vom Platz und das ist halt, das darfst du dir in der Situation eigentlich nicht leisten. So, das war jetzt so ein bisschen der Knackpunkt des Spiels und alles, was danach gekommen ist, ja, ich meine, mit der Mannschaftsaufstellung, ohne Kaiser, ohne Pausen, mit einer Drittligamannschaft aus dem letzten Jahr, die ganzen Neuzugänge alle noch nicht so richtig da, der Compare, ja, auch noch nicht so ganz integriert. Ich meine, da mit einem Punkt dann aus der Geschichte rauszugehen, das ist schon eigentlich mehr, als man erwarten sollte. Das ist schon okay.
Was ich noch sagen will, also ich würde jetzt an der Stelle ganz gerne vielleicht nochmal auf die, jetzt übernehme ich ja die Moderatorenposition, ganz gerne vielleicht können wir kurz mal auf die Saison gucken. Du hast natürlich auch du hast den Mourinho genannt, der vielleicht auch ein Understanding hat, du hast natürlich so eine Trainerpersönlichkeiten, zum Beispiel auch, dass ich Peter Neururer oder so, oder hier ist unser Fass-Bundestrainer, der dann an der Haarprobe gescheitert ist, Christoph Daum. Also du hast natürlich so eine Leute, die genau über sowas funktionieren, nämlich über dieses persönlich Motivierende. Das funktioniert meistens eine Saison, vielleicht anderthalb, und weil da oft der theoretische Unterbau fehlt, aber das funktioniert. Bei Moniz ist es gerade so, dass es offenbar nicht hundertprozentig funktioniert.
Aber meinst du wirklich, dass das am theoretischen Unterbau liegt? Weil ich meine These wäre eher, dass es eine Form von Überdrehtheit ist, die du dir im Alltag nicht leisten kannst. Also selbst wenn du sportlich gut arbeitest oder Ahnung von Taktik hast, was ich bei Moniz nicht mal ausschließen würde, weil er kommt einfach aus der Jugendarbeit, wo ein gewisses, er kommt ja aus so einer taktischen Ausbildung. Also
dann das machen ist aber,
taktisch
dann,
nicht unbelenkt. Aber
dann machen aber Entscheidungen von ihm keinen Sinn. Warum nimmt er Leute, die total stabil gespielt haben, diese Saison, warum nimmt er die raus? Also, weißt du, wenn du quasi, es gibt auch, also ich habe zum Beispiel auch nicht verstanden, Carsten Hein hat letzte Woche den Ronny Gabuszewski aus dem Mannschaftskader gestrichen. Am nächsten Tag hat der Chemnitzer FC verloren in der dritten Liga. Und es wurde behauptet, das war jetzt irgendwie nichts Dramatisches, aber es hat gereicht, ihn zu suspendieren. Jetzt ist ja die Saison nur ein paar Mal eingewechselt worden, hat aber auch Tore mit vorbereitet. Eigentlich, wenn du quasi, also du machst das, um eine Mannschaft entweder zusammenzuführen, weil es quasi entweder einen Außenfaktor gibt, den du quasi wie so einen äußeren Feind, den du kreierst, um die Mannschaft dann geschlossener zu machen. Sonst fällt mir eigentlich kein richtiger Grund ein, wenn du einen Spieler hast, der auch gut ist, dann gibst du dem lieber eine Geldstrafe, als dass du ihn suspendierst.
Ja, weiß man nicht, was vorgefallen ist. Also sowas kann er, hat er letztes Jahr auch schon gemacht mit dem Mauersberger.
Genau.
Und,
da hat es funktioniert.
Das hat es auch, ne, funktioniert.
Genau.
Also das ist ja eine Form von, da geht es ja dann eher darum, um so eine Geschichte, ob der Spieler das anerkennen kann, was da passiert. Ob er sagt, okay, das stimmt, ich habe ja Mist gebaut.
Das ist auch eine Art von Machtprobe,
also die du machst. Der, ne, Paulsen letztes Jahr in Chemnitz, wo er irgendwie einfach zum Spiel zum Abschlusstraining kam und dann irgendwie raus war aus dem Spiel. Also das ist ja eine Form von, ich glaube, das hat er auch nie in Frage gestellt, wo auch sagen kannst, okay, der ist halt 5 Minuten zu spät oder keine Ahnung, wie spät zum Abschlusstraining gekommen. Wir haben ja irgendwie gerade ein Kaderproblem, der hat damals übelst gefehlt, weil er einfach, der Spieler war, der da vorne irgendwie einen Unterschied gemacht hat. Und es war trotzdem richtig. Das hat ja niemand in Frage gestellt. Also es kommt ja eher so darauf an, was für eine Akzeptanz gibt es für so eine Maßnahme. Und bei so dieser Muniz-Geschichte, wo er die 5 Spieler so suspendiert hat, kam schon unterschwellig, auch wenn natürlich immer alle gesagt haben, die Spieler, ja, das ist schon okay, ich werde mich anbieten und dann komme ich wieder und ich werde mich da durchbeißen, tralala, was man halt so absondert, kam halt schon unterschwellig, gerade bei dem Adlung, der dann irgendwie schon irgendwie gesagt hat, ja, eigentlich haben wir nichts gemacht. Aber ist schon okay, ich biete mich trotzdem weiter an, ich komme wieder. Wo du schon gemerkt hast, die sind mit dieser Suspendierung nicht zufrieden, weil sie einfach nicht finden, dass sie angemessen ist.
So. Genau, weil eine Suspendierung kann in so einem System immer nur die letzte Möglichkeit sein, eine Reglementierung. Weil du schwächst ja die eigene Mannschaft dadurch, dass du die Leute rauslässt. Und besser ist immer anderes, sind immer andere Maßnahmen. Was ich, eine Mannschaftskasse, was zahlen, generell eine Geldstrafe oder was auch immer. Sonderschichten, Sondertrainingseinheiten oder was auch immer. Ne? So, ich weiß gar nicht, irgendein Trainer hat es jetzt auch gesagt, mir relativ präsent noch, ne? Das ist quasi nur die letzte Möglichkeit. Also muss schon irgendwas Krasses vorgefallen sein, ansonsten macht es keinen wirklichen Sinn. Es sei denn, du kreierst quasi jemanden, der ein bisschen außerhalb der Mannschaft steht, um quasi das Mannschaftsgefüge eher zu dich dichter zu halten.
Das ist ja bei Gabuschewski jetzt nicht.
Das weiß man nicht. Genau. So, jetzt,
aber ich finde, gerade wenn du das Beispiel Heine bringst, ist das jemand, der offensichtlich mit Suspendierung so arbeitet, dass er offensichtlich auf Fälle trifft, wo die Spieler das anerkennen und irgendwie es nicht so eine Form gibt von, dass es irgendwie negativ auf den Verein und auf den Trainer zurückfällt. Also das scheint schon, genau, eher die Mannschaft zu stärken.
Und Heine ist für mich auch da wirklich ein positives Beispiel, weil der ist jemand, der auch offen, also ich glaube, der kommuniziert offen in der Mannschaft. Ne? Da, ja, gibt es quasi nicht so was wie Klüngelwirtschaft und sowas, sondern das ist jemand, der auch mit einem offenen Visier den Leuten, also unter anderem auch uns Journalisten, was ihn auch da angenehm macht. Ne? So, also er hat eine klare Sprache und ist da auch in gewisser Weise transparent. Und ich glaube, diese Gabuschewski-Geschichte wäre auch gar nicht nach außen gekommen, wenn nicht irgendwie die Morgenpost in Chemnitz oder die Bild das irgendwie gesehen hätte, dass der Mannschaftsbus fehlt und da deswegen da was getwittert haben und dann musste quasi der Verein nachziehen oder so.
Ja, finde ich auf jeden Fall sehr spannend mit Carsten Heine und Chemnitz. Hätte ich auch nicht so vermutet, dass er da so ein Standing erlangt und dann so ruhig arbeitet, auch mit der Mannschaft. Ja, schon auch einiges umgebaut dort. Könnte man eine eigene Podcast-Folge draus machen. Chemnitz und Carsten Heine. Vielleicht fahren wir ja noch zum Pokalspiel irgendwo wann. In Berlin gegen Chemnitz, die FIBA-Pokal. Dann setzen wir uns mit Carsten Heine sehr, sehr genau auseinander. Und dem Chemnitz FC. Sondersendung.
Absolut. Er und der Chemnitz FC hätte es verdient.
Ja, mindestens.
Das sollte man hierzu sagen. So, wollen wir nicht mal, ich glaube, wenn noch Zuschauer da sind, dann warten die jetzt, glaube ich, darauf, dass...
DFB-Pokal.
Ja, verrückt.
DFB-Pokal, Aua. Immer wieder Aua.
Ich habe ja gedacht...
Du wolltest über was anderes reden.
Nee, eigentlich wollte ich ein bisschen über den Rückblick der Saison reden, Aua, über so Spieler. Aber da gehört ja quasi Aua auch zu, ja. Aua auch dazu. Natürlich das Spiel mit der schlimmen Verletzung von Niklas Hoheneder, aber auch dann nicht ganz so unsouveräner Sieg gegen Aua. Und ich vermute, dass in Aue die Sektkorken geknallt haben, dass sie nochmal nach Leipzig fahren mussten.
Dass sie nochmal, aber die kommen mit neuem Trainer
wahrscheinlich. Die kommen wahrscheinlich mit neuem Trainer, aber...
Patrick Sander, das wäre in Leipzig immer gern gesehen, Patrick Sander.
Patrick Sander, der auch immer für einen offenen Satz zu haben ist.
Auch immer für einen wohlwollenden über RB Leipzig.
Genau, und der auch immer so ein ganz ausgeglichener... Nee, aber Patrick Sander ist ja ein total...
Wir müssen Trainerkandidaten. Dixie Dörner, der nächste? Was kann man denn auf? Ich will Stirnrunzeln mir gegenüber. Großes Stirnrunzeln.
Also was für ein Trainer kann man, also.
Große Lokale, gibt es Auer lokale Größen? Mir fällt, wie hießen die denn früher? Erla und, ich hab's vergessen. Ja, aber das ist schon lange her.
Ich würde ja Jörg Emmerich
hinholen. Der war das schon mal.
Der hat dort mal gespielt, der war dann beim Chemnitzer FC,
Sportdirektor.
Nee. Genau, war Sportdirektor. Also ich glaube, also eigentlich hat der Falco Götz, kommt da irgendwie aus der Nähe von Aue, so ganz ursprünglich, bevor er nach Berlin gegangen ist. Und deswegen hat das irgendwie eigentlich, wir reden jetzt schon über eine Trainerentlassung, die noch gar nicht stattgefunden hat, obwohl die natürlich verloren haben.
Quasi die Bildzeitung unter den Podcasts.
Genau. Ich glaube, Falco Götz hat, obwohl mir das nicht ganz erschließt, aber bei den Vereinen, wo er gewesen ist, immer so ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen. Das, was jetzt da passiert, das kann man nicht so richtig einschätzen, weil es offenbar noch relativ ruhig ist. Aber also aus seinen Äußerungen kann man schon ein bisschen rauslesen, dass da auch ein bisschen Dampf langsam gemacht wird. Ne? Also wirklich ein super, also das erste Spiel in der Saison konnte man quasi noch, okay, unglücklich verloren. Köln war das?
Ah, Nürnberg.
Nürnberg. Oh. Ja,
so,
Köln sind aufgestiegen.
Die fünf Köln-Hörer sind jetzt auch weg.
Also es war einer der Aufstiegsfavoriten,
der
Nürnberg.
FC spielt nie in der zweiten Liga.
So, Nürnberg, ne? Das konnte man quasi noch so abtun. Okay, gut gestanden. Aber dann die folgenden Spiele, es war schon, hat man gesehen, dass da auch ein bisschen spielerische Mittel fehlen. Und das ist halt die Frage, die er lösen muss, ne? Ob er quasi mit dieser sehr defensiven Einstellung, und das war ja vorher so vorgegeben, wir stehen erstmal defensiv und gucken dann, dass wir vorne so ein paar Akzente setzen. Das mit der defensiven Einstellung klappt jetzt eher suboptimal, ne? Die haben, glaube ich, gegen Düsseldorf gestern wieder 3 gefangen.
Na, die stehen im Moment bei 10.
Genau, gegen Bochum haben sie 5 gekriegt. Also das ist irgendwie nicht so richtig zufriedenstellend.
Ja, weil ich finde auch, dass sie irgendwie schon in der Kaderzusammenstellung versucht haben, irgendwie ihr Spiel mit dem Ball zu stärken. Also sie haben schon eigentlich eine recht gute offensive Vierer oder offensive 4 Leute da links, rechts und die 2 Stürmer. Die können sie recht gut besetzen. Aber das Problem ist ja alles, was dahinter passiert.
Das und das war eigentlich so, man dachte so, mit dem, wie sie zusammengestellt haben, okay, wenn die Abwehr steht, und da ist man davon ausgegangen, dass das auch aus der letzten Saison, dass das irgendwie noch ein bisschen mehr Beton angerührt wird, dass das funktioniert, und vorne sind sie eigentlich ganz gut aufgestellt, dass das funktioniert.
Aber denkst du, dass das ein individuelles Problem ist, oder denkst du, dass es eher so ein, ist das ein Trainerproblem, oder ist es ein, bist du auch nicht so richtig, okay. Also ich bin da auch eher, man sieht also so einen wie heißt der Vucur
ja.
Der aus der österreichischen ersten Liga gekommen ist, wo ich so denke, das reicht letztlich eigentlich nicht für die zweite Liga in Deutschland. Vielleicht kommt da noch, keine Ahnung, vielleicht sind das Akklimatisierungsgeschichten, muss sich da irgendwie auch reinfinden, aber das, der ist zum Beispiel jemand, wo ich sage, okay, das ist einfach aktuell nicht Niveau, was irgendwie Klassenerhalt in der zweiten Liga mit sich bringt, so, wo du sagst, okay, da fehlt individuell schon was.
Das hat man auch in Leipzig gesehen, dass er quasi eigentlich keinen guten Zug zum Ball gefunden hat, auch der Kurzschock, der dann eingewechselt wurde, ne? Was halt so ein paar Identifikationsfiguren, wie zum Beispiel Klingbeil, der die Leute auch antreibt. Ja. Und das hat aber bisher. Aber
auch der hat ja den Fehler gemacht zum Ben 0-1, wo er einfach nicht schnell genug schaltet, wie der Ball zurückkommt und dann einfach dem Fran hinterher guckt.
Also genau, und dann Paulus, also das ist ja Klingbeil und Paulus, die auch so, ne, also Leute mitreißen können und so. Ja. Und da war dann auch eben hinten dann alleine, ne, konnte quasi das auch nicht mehr reparieren. Genau, da hast du halt individuelle Fehler. Das kann sein, wenn die wieder nach Leipzig kommen, dass sie dann sicherer spielen. Also man hat ja irgendwie, zum Beispiel letztes Jahr kennt der Hallische FC, ne, so in der dritten Liga. Die haben ja auch so ganz holprig begonnen, obwohl man das Gefühl hatte, wenn die den Köhler arbeiten lassen, der macht eigentlich eine gute Arbeit, der hat auch irgendwie ein System, und dann haben die am Anfang 3-4 Spiele verloren oder haben nur einen Punkt gehabt oder so. Und dann war, und das, was ich halt vor der Saison bei Aue dachte, okay, das hat ein gewisses System, die versuchen jetzt auch hinten Beton und dann aber ein bisschen offensiver spielen. Man weiß nicht, vielleicht klappt, ich weiß nicht, gegen wen die nach der Länderspielpause spielen, aber vielleicht klappt das dann, und dann gibt es vielleicht auch so einen Ruck in der Mannschaft. Das ist halt so, von außen ist das total schwer einzuschätzen. Man kann natürlich gucken, wie hat Falco Götz bisher gearbeitet, was hat er hinterlassen, und das war halt nicht so super optimal. Aber das kann natürlich sein, dass das im Erzgebirge nochmal anders funktioniert. Mhm. Und wenn jemand dahin passt, dann ist das halt auch eine Person, die so ein bisschen dieses diese erzgebirgische Mentalität versteht. Von daher jetzt zum Beispiel
Emmerich. Zum Beispiel den estischen Nationalspieler. Nee,
du musst ja immer auch ein bisschen gucken, was ist im Verein, was gibt es da für finanzielle Möglichkeiten, wie sind die Fans drauf, wann fängt das an zu brodeln und was hast du für Möglichkeiten, auch überhaupt ein Mannschaftsgefüge herzustellen. Und das ist halt natürlich dieser estische Nationalspieler, der da gekommen ist. Aber auch der hat sich ja entschieden, in so einem Verein zu gehen mit einer gewissen Philosophie oder mit einer gewissen Idee, wie er sich da weiterentwickeln kann. Ne? So. Und dann ist es halt die Frage, wie schaffst du das als Trainer?
Aber ich finde ja diese Geschichten mit, man baut sich so seine lokale Scholle, finde ich ja eher so ein bisschen unangenehm oder unsympathisch. Aber das ist wahrscheinlich eher auch subjektiv. Aber genauso diese so, wir haben hier unsere lokale Scholle und da spielt irgendwie, was weiß ich, einen Paulus, einen Klingbeil, auch mal einen Hänsel, der dann irgendwann weggegangen ist und irgendwie aber vorher in Werbefilmen immer die Hexe da irgendwie, die Erzgebirgshexe gespielt hat. Also wo du ja so diese extreme Fokussierung auf so lokale Geschichten oder so, sag mal im weitesten Sinne, deutsche Spieler, die sich in irgendeiner Form mit der Region identifizieren hattest. Davon sind sie ja so ein bisschen weggekommen jetzt vor der Saison. Also das ist ja nicht das, wo so ein Falco Götz, wo du sagst, okay, der passt da gut rein, der versteht Mentalität, der hat ja genau das Gegenteil versucht. Der hat ja schon irgendwie versucht, da irgendwie unabhängig von so einem lokalen Status etc. versucht, irgendwie die Mannschaft zu verändern, umzubauen, vielleicht auch spielerisch attraktiver zu machen und scheitert damit, gerade, würde ich sagen. Also weil für mich passt irgendwie die Balance nicht zwischen Defensive und Offensive. Das sieht letztlich schon eher nach einem Systemproblem aus. So.
Du hast ja, ich stehe gerade, wer war vor Götz Trainer in Aue?
Puh. Der in Duisburg drin war. Baumann.
Carsten Baumann, genau. Und Carsten Baumann hat, und das, also warum ist Carsten Baumann in Aue gescheitert? Carsten Baumann ist in Aue gescheitert, er hat dann auch irgendwann die Mannschaft nicht mehr erreicht, aber er hat kein Standing in der Region gehabt. Also okay. Die Fans, die haben ihn schon ziemlich am Anfang, der hat irgendwie nicht die richtige Sprache getroffen und dadurch haben die den relativ am Anfang abgelehnt.
Okay.
Und letztlich war das wie so eine Erleichterung, als der entlassen wurde. Mhm. Und das, was du gerade besprochen hast, dass Falco Götz etwas anderes, nämlich mehr äußere Einflüsse, also mehr nicht nur diese kleine Scholle, bauen will, da würde ich dir in jedem Fall zustimmen. Wir haben aber darüber gesprochen, wer könnte der Nachfolger von Falco Götz sein? Ja. Und da war meine Aussage, das muss eigentlich jemand sein, der in der Region auch in gewisser Weise verankert ist und damit eine gewisse Identifikationsfigur sein kann. Und das Falco Götz ist das momentan irgendwie noch, obwohl die verloren haben. Also da brennt es zwar schon ganz schön, aber mal hast du das Gefühl, der kriegt vielleicht noch ein oder zwei Chancen. Ne?
Du findest, der passt von seiner Art her schon gut nach Aue.
Und der hat quasi eine Sprache, die Leute dort verstehen. Okay. So. Und wenn sie ihn entlassen, dann müssen sie jemanden suchen, der vielleicht eine ähnliche Identifikationsfigur sein kann.
Mach vielleicht. Einen Vorschlag.
Tja.
Ja.
Kuri.
Oh, sorry. Ja.
Der albanische Wunder-Offensivspieler, der tatsächlich auch ein Publikumsliebling war. Ich weiß gar nicht, ob der einen Trainerschein hat. Nee, aber so was Ähnliches, weißt du?
Alexander ist wahrscheinlich total verbrannt, weil der war
wegen doch damals...
Wegen der Böller-Geschichte damals, wo er irgendwie den...
Ich glaube, Patrick Sander passt schon seiner Mentalität und mit seinem Typ passt er eigentlich relativ.
Aber was für eine Geschichte? Da wurde so ein Böller geworfen und der hat dann irgendwie sich
Hörschaden
assistieren lassen und in Aue wurde ihm vorgeworfen, er würde Schauspielern. So kurz gefasst, war das die Geschichte?
Genau, also es gab quasi einen erlebnisorientierten Fan, der hinter der Tribüne einen Böller losgeschossen hat, der ist quasi ins Stadion rein und ist irgendwie nur ein paar Meter von ihm explodiert, weswegen er einen Hörschaden davon getragen hat, auch immer noch einen Tinnitus hat. Also ich habe ihn mal gesprochen, er sagt, gibt immer noch, also da gibt es immer noch quasi nachfolgende Schäden, aber nur, wenn er halt sich drauf konzentriert. Aber er hat tatsächlich langwierige Schäden davon getragen.
So. Aber in Aue hat man ihm das schon übel genommen, ne? Also so kann ich mich zu erinnern.
Während des Spiels und danach ging es so darum, ja, das ist alles nicht ernst zu nehmen. Und das kann natürlich sein, dass ihm ein Einstieg da wieder problematisch gemacht werden könnte, aber vom Typ her, Patrick Sanders, ein Typ, der nach Aue passt.
Super. Und dann Ende Oktober gegen Aue und Patrick Sander in Leipzig. Zweite Runde durch Lokal, die viertletzte dieses Jahr, fünftletzte. Wie viele Runden gibt es bei Berlin? Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale.
Na, viertes. Und dann gegen Chemnitz und dann noch mal
eine Sachsen-Pokalfinale in Berlin dieses Jahr. Oh, schön.
Sag mal, wir quatschen jetzt schon zwei Stunden und es hört keiner mehr zu.
Das ist normal. Wir machen auch nicht mehr allzu lange, wir haben ja nicht mehr so viele Geschichten.
Na, ich würde ganz gerne noch, jetzt haben wir einen DFB-Pokal. Also man muss natürlich gucken, wie ist RB Mitte Oktober, Ende Oktober. Bisher lief es ja ganz gut in der Saison. Wenn sich die Mannschaft stabilisiert, vielleicht auch bestimmte Spieler zurückkommen und sich quasi das System zorniger auch entwickelt hat, dann würde ich mal so ganz spontan sagen, RB ist auch zum jetzigen Zeitpunkt Favorit, dann sind sie dort haushoher Favorit. Ah ja. Deswegen wird die Freude in Aue nicht so sein, aber, und das haben wir ja gerade besprochen, es kann natürlich sein, dass sich auch in Aue dieses Spielsystem, was ursprünglich mal angedacht war, nämlich hinten defensiv und dann vorne aber mehr Akzente setzen, dass das auch mehr greift. Und die haben ja auch ihre Chancen gehabt im Spiel gegen Leipzig. Mhm. So. Okay. Wollen wir vielleicht mal auf die Saison kurz schauen?
Ja, bis jetzt super Saison. Ich finde ganz grundsätzlich, muss ja auch nicht so lange darüber rausholen, finde ich, dass es alles bis jetzt recht wenig Aussagekraft hat. Ist natürlich alles so aus RB-Sicht schon nett. Man hat irgendwie 8 Punkte nach 4 Spielen. Das ist für eine Mannschaft, die bis jetzt noch nicht viele neue Zugänge integriert hat oder positiv integriert hat, schon eine relativ gute Ausbeute. Man muss ja auch gucken, dass man irgendwie da jetzt auch auf Gegner getroffen ist, die vielleicht jetzt nicht die allergrößte Aussagekraft haben. Also Aalen wird irgendwie perspektivisch nicht in der Spitzengruppe auftauchen. 1860 München ist mit ihrem ballbesitzorientierten Stil eine Mannschaft, die RB einfach extrem liegt. Also das ist einfach auch, also ist natürlich ein bisschen übertrieben zu sagen, man kann erwarten, dass man nach München fährt und 3-0 gewinnt, aber der Sieg war schon ein bisschen zu erwarten. Aue, ja, war okay, war eine Halbzeit lang gut, aber danach kam auch nicht so richtig viel. Und Frankfurt war jetzt ein Spiel, was auch von der Kadertechnik her, also war einfach von der Kader relativ viele Ausfälle, man einfach auch sagen kann, okay, mit dem Kader ist dann auch einfach nicht mehr drin als ein Unentschieden. Wo ich immer denke, ja, man muss ja auch mal ein bisschen runterfahren, nicht mehr drin als ein Unentschieden beim FSV Frankfurt. Die sind eine Mannschaft mit unheimlich viel Bundesliga-Erfahrung. Also ich meine, die haben da nicht irgendwelche, was weiß ich, das ist nicht... Das ist kein Drittliga-Team à la Unterhaching mehr. Das ist tatsächlich eine gestandene Mannschaft, die ist physisch extrem stark, die haben vorne gute Spieler, dort irgendwie mit einem 0-0 nach Hause zu fahren, ist total super. So, das ist ja nicht so eine Form von, das 0-0 wäre irgendwie eine Enttäuschung. Also, das kann man ja wirklich nicht formulieren. Also, gerade zum jetzigen Zeitpunkt nicht.
Ich muss sagen, dass mir das, also Frankfurt hätte auch gewinnen können, die haben ihre Chancen gehabt, die haben auch deutlich mehr Chancen gehabt als Leipzig. Und dass mir genau bei diesem Spiel so ein zorniger Satz, der nach dem DFB-Pokal, den er gesagt hat, ins Gedächtnis gekommen ist. Er hat gesagt, wenn irgendjemand davon ausgeht, dass das jetzt immer so weitergeht, der ist absolut auf dem Holzweg. Ja. Wir haben jedes Spiel ist eine neue Herausforderung und das ist ja immer sein Satz. Wir müssen mit Demut daran gehen. Ne? Mhm. So, und ich glaube, das Frankfurt-Spiel war so ein Spiel, was jedem Spieler von RB gezeigt hat, ja, genau, Demut ist in dieser Liga richtig. Weil du kannst ganz schnell, dann verlierst du ja 3-0. Ne? Du kannst natürlich auch führen, wenn Morris in der ersten Halbzeit sein Tor macht, aber du kannst eben auch ganz schnell ganz weit zurückliegen und dann fährst du dann mit einer 0-3-Klatsche nach Hause.
Vielleicht haben sie auch gelernt, dass man auch scheiße spielen kann und dann trotzdem Punkte mit Hause nimmt. Die haben ja nicht scheiße gespielt. Das ist ja, also Sorniger war ja so unzufrieden, dass da irgendwie gefehlt hat. Ich fand das gar nicht so schlimm. Ich fand, unter den Bedingungen, die sie hatten, war die erste Halbzeit völlig in Ordnung. Und dann, ja, die zweite Halbzeit zu 10 mit dem Laufaufwand und dann immer noch die Idee, mit 10 Leuten zu pressen vorne, das ist dann natürlich schon was, wo man vielleicht sich mal fragen kann, ob es da nicht so eine Idee gibt, auch mal sich mit 10 Leuten am Strafraum zu verbarrikadieren und vorne einfach einen schnellen zu haben, auf dem man dann immer die Bälle spielt und vielleicht mal einer durchrutscht.
Paulsen zurückkommt,
dann wird es ja. Ja, man hätte ja mit Morris weiterspielen können. Also das wäre eine Idee gewesen, sich wirklich zu verbarrikadieren, mal irgendwie eine ganz tiefe Geschichte zu spielen ohne Pressing und irgendwie bei Frankfurt mit dem Spiel mit dem Ball waren die jetzt auch nicht so prall. Von daher hätte das auch was bringen können. Aber gut, da muss man nicht diskutieren, das ist ja Spielphilosophie. Aber das ist dann schon zu zehn dann zu pressen und irgendwie da bist du nach spätestens nach 70 Minuten bist du dann auch total im Eimer. Mhm. Also von daher war das schon völlig okay alles.
Gibt es Spieler, die dich jetzt, also wen würdest du herausragend beschreiben in der bisherigen
Saison? Herausragend beschreiben. Tim Sebastian, finde ich, ist eine unheimlich prägende Figur geworden. Ich habe es irgendwo schon mal, ich glaube, ich habe das im Blog schon geschrieben, dass im, jetzt vergessen, wie ich es geschrieben habe, der ist tatsächlich auf dem Höhepunkt seiner, auf dem Zenit seiner Leistungskraft, zumindest wenn man seine Zeit bei RB nimmt, die ja auch schon eine Weile ist. Seit wann ist er? 2010? Mhm. Ja, auch schon eine Weile. Und der spielt wirklich seine stärkste Saison. Also der ist echt derjenige, der das Abwehrzentrum da auch ein bisschen zusammenhält. Josef Paulsen natürlich, ist irgendwie natürlich eine sehr auffällige Person, auch dadurch, dass er im Angriff sehr viele Bälle kriegt und sehr viele Bälle auch verarbeitet. Georg Teigl finde ich jemand, der irgendwie sich extrem entwickelt hat.
Darauf nochmal in Finlandia?
In Finlandia, weil Georg Teigl kommt aus Österreich. So, finde jeder die Verbindung. Genau, Georg Teigl, Rechtsverteidiger, großartig, macht das sehr gut. Zorniger hat es ja auch gesagt, dass er die Aufgabe der Außenverteidiger schon ist, noch höher und aggressiver zu spielen. Das kommt dem Georg Teigl als alten Offensivspieler natürlich ein bisschen entgegen, wenn er höher stehen kann. Aber er macht es auch defensiv relativ gut inzwischen, weil er einfach mit seiner Geschwindigkeit sehr viel wettmachen kann. Und dann ist er auch, glaube ich, laut Statistiken der zweitschnellste Spieler der zweiten Liga. Und das sieht man halt auf dem Platz auch, dass er einfach vielen was voraus hat in Sachen Geschwindigkeit. Was ihm immer noch fehlt, ist halt so Passqualität. Da kann man sicherlich noch ein bisschen was erwarten, aber gut. Und wenn ich mir noch jemanden rauspicken müsste dazu, neben natürlich Josa Kimmich, der wie immer eine coole Sau ist, aber wo man auch so in Frankfurt so ein bisschen den Eindruck hatte, er könnte manchmal die Grenze zur Arroganz überschreiten, der fühlt sich halt gerade extrem wohl und gut, das ist völlig okay. Wen man auf jeden Fall auch nennen sollte, ist natürlich Diego Demme, der ja, der geht immer so ein bisschen unter, weil er eine recht unscheinbare Spielkultur hat oder jetzt nicht so extrem auffällt oder tolle Dribbling-Sachen macht, aber der ist tatsächlich derjenige, der auch so Richtung Defensive den Laden auch sehr zusammenhält und der laufstärkste Spieler der zweiten Liga, trotzdem er irgendwie noch nicht mal alle Spiele durchgespielt hat, hat er die meisten Kilometer absolviert. Ja, das ist tatsächlich, ja, das ist wahrscheinlich so ein Spieler, den du brauchst, den du nicht unbedingt jedes Spiel siehst und der, wenn der noch ein bisschen Schusstechnik hätte, das wäre so großartig, aber es ist nicht Schussschießen, es ist halt, er versucht es in letzter Zeit häufiger, aber man denkt man immer, besser nicht. Weil das kommt nicht so viel bei raus, also das ist so ein bisschen schwierig. Aber ja, das ist so ein Spieler, der nicht jetzt kreativ gesehen jetzt nicht immer auffällig wird, aber der irgendwie so unglaublich wichtig ist für die Mannschaft, wo man hofft, dass der möglichst nie ausfallen möge. Mhm. Genau, das wären so meine Helden der Gegenwart.
Es gibt ja so ein paar Spieler, die sehr auffällig sind, ne? Paulsen, auch Fandrich, ne? Die quasi im Mittelfeld die Bälle auch fordert und so. Und, ne? Das ist ganz klar, das muss man nennen, ne? So. Für mich ist tatsächlich auch Niklas Hoheneder, der spielt für mich, also bis zu seiner Verletzung jetzt hat er eine recht souveräne Spiele gezeigt. Er war ja in der letzten Zeit auch, also in den letzten Jahren immer mal auch so ein Wackelkandidat, so was das Stellungsspiel betrifft. So. Also finde ich, hat er eine andere Präsenz. Auch Anthony Jung hat mir gut gefallen. In der bisherigen Saison bei Teigl, muss ich sagen, der hat mir bisher auch sehr gut gefallen. Ich habe jetzt von dem Frankfurt-Spiel habe ich nur so ein paar Ausschnitte gesehen. Da hatte ich manchmal das Gefühl, dass er das richtige Timing zum Ball oder so nicht so richtig hatte. Also die Chancen, die Frankfurt hatte, sind teilweise über seine Seite gekommen und teilweise hat es eher zu langsam oder irgendwie einen falschen Schritt gemacht und sein Gegenspieler dann weg war. Da würde ich quasi mit diesem Frankfurt-Spiel würde ich quasi mein Lobgesang auf Georg Teigl würde ich ein bisschen einschränken. Und ich freue mich sehr auf Terence Boyd, wenn er hoffentlich bald wiederkommt. Der Torwart Benjamin Bellert ist ja quasi auch so ein bisschen gerade jetzt wieder zu Null gespielt oder so. Ich finde, das, was ich auch mit den Ausschnitten gesehen habe, hat man bei einem Frankfurt-Spiel schon gesehen, wo seine Grenzen sind, nämlich gerade so im Strafraum. Also die Chancen, die entstanden sind, konnte teilweise nichts dafür, aber teilweise war auch so ein bisschen aus meiner Sicht so eine Unentschiedenheit, ne? So mit so ganz, mit so einer ganzen starken, energischen Art, wie zum Beispiel Couture, da in den Ball zu gehen. Trotzdem toll.
Ich finde es bei Bellert, ich finde es immer sehr erstaunlich, weil das ist ja schon ein Torhüter, der recht hochspielt, also am Spiel teilnimmt, also quasi so ein neuer Style, irgendwo immer an der Strafraumgrenze oder darüber hinaus als Anspielstation da ist. Also er tatsächlich jemand ist, der auch jetzt nicht die ganze Zeit auf der Linie klebt, sondern tatsächlich auch eine gewisse Feldaffinität hat, da auch so damit umzugehen weiß, wo er irgendwie steht im Strafraum, am Strafraum vorne. Und dann gibt es aber trotzdem ja diese merkwürdigen, will man Fehler sagen, aber diese merkwürdige Diskrepanz, dass er so oft das Problem hat, den richtigen Moment zu erwischen, wo er aus dem Tor rauskommt und wo nicht, oder wann er den Schritt aus dem Tor raus am schnellsten macht, also auch in Frankfurt wieder, wenn er den Schritt einfach eher macht, dann ist er irgendwie schneller am Ball und der zögert aber diese Zehntelsekunde, das ist ja wirklich bloß eine Zehntelsekunde, die er zögert und dann geht er zum Ball und dann kommt er natürlich zu spät und der Kaplani kommt, also die Szene zur Erklärung, Kaplani hebt dann den Ball über ihn und
fasst das Sebastian kehrt dann auf der Linie.
Und wo man sich immer wundert, weil er hat ja eigentlich eine Strafraumbeherrschung, ist ja nicht so jemand, der irgendwie so nur auf seiner Linie klebt und dann irgendwie da irgendwie verschüchtert rumsteht, der ist ja jemand, der eine unheimliche Präsenz hat als Keeper. Und dann aber trotzdem gibt es immer diese Situation, wo ich muss jetzt rauskommen, Zehntelsekunde, jetzt gehe ich raus und dann ist es irgendwie schon zu spät. Also so denkst du, denkst ja krass.
Ja. Also Schräg. Genau diese Szene war mir auch präsent, als ich davon gesprochen habe. Aber wo dann eben so eine Situation, aber es gibt eben auch Gegentore, wie zum Beispiel, ich glaube, das gegen Paderborn, das ihm zur Last gelegt wird, wo ich aber sage, nee, da hat er eigentlich da hätte die Abwehr das eher abräumen müssen, da kann er eigentlich nichts dafür. Ne? Aber die Geschichte jetzt in Frankfurt, der hätte er kriegen können, wenn er einfach nur wirklich die 10. Sekunde eher rausgeht. Ja.
Okay, aber das ist ja lustig, weil das ist ja wirklich auch so bei Bellot, das ist so krass. Du hast ja schon auch in der dritten Liga, da hast du immer so Geschichten gesagt hast, puh, also was ist so eine Reingabe und der steht auf der Linie und geht den Meter nicht raus und nimmt den Ball weg und der Ball landet dann im Tor, wo es klar ist, okay, das war jetzt irgendwie schon eine Torwartgeschichte so. Und der ist ja aber trotzdem, ich weiß nicht, die Statistik letztens im Blog gehabt, ich glaube seit seinem ersten Drittliga-Einsatz Anfang des Jahres hat er irgendwie pro Spiel 0,4 Tore kassiert, also mit einer unfassbaren Gegentorbilanz so. Und zweite Liga immer noch ohne Gegentor. Also ich meine, wenn man es genau nimmt, wenn man die Statistiken nimmt, führt eigentlich ja an Benjamin Bellot kein Weg vorbei. Er ist irgendwie der Überkeeper der Liga.
Also ich begebe mich jetzt in die psychologische Halbwelt. Ich glaube, die Abwehr, also Alexander Zorniger sagt ja ganz klar, Contorti ist meine Nummer 1, Benjamin Bellot fehlt noch was, wir müssen quasi als ganze Mannschaft wie für Benjamin Bellot arbeiten. Und ich habe ja auch eine, auch wenn sehr begrenzte Fußballerkarriere hinter mir, die nie Michael bezahlt wurde.
Michael
doch,
als Torwart?
Doch, als Jugendlicher habe ich als Torwart gespielt.
Ja, aber dadurch, 8 dass ich oder 9.
Nee, bis 15, 16 so. Aber dadurch, dass ich nicht größer als 1,71 dann wurde, war dann irgendwann klar, okay, dann Feldspieler. Und das heißt aber...
Du konntest nicht bis zur Latte hochspringen.
Ich habe es versucht. Aber okay. Und in meiner Volkssportmannschaft, in der ich bis zuletzt gespielt habe, wie es im Volkssport so ist, ist nicht immer der Torwart da. Und dann habe ich mich immer mal reingestellt. Ne? Natürlich haben wir dann oft auch verloren, aber wir haben auch gute Spiele gemacht. Und dann war klar, wir waren in den Spielen, waren wir immer besser in der Abwehr. Die Leute haben gedacht, lass die bloß nicht schießen, lass die bloß nicht aufs Tor schießen. Da steht der Dirk drin. Der ist nur 1,70 groß. Der hält den sowieso nicht. Und das ist jetzt, wie gesagt, psychologische Halbwelt oder so. Aber das kann natürlich sein, dass die Abwehr anders arbeitet.
Okay.
Wenn du weißt, dein Trainer sagt ja auch, der Mann hinter dir, der ist noch nicht so weit, der hat noch nicht so eine Präsenz wie Contorti. Ja. Das wäre jetzt mal die Statistik, wie viele Torschüsse es schon gab, wie viele Leute zugelassen, also wirklich aufs Tor und nicht daneben, ne, so, ob das quasi untermauerbar ist, dass die Abwehr da anders spielt, wenn Bellot im Tor steht, als wenn Contorti. Das wäre jetzt so ein Interpretationsansatz.
Das ist quasi die Forschungsaufgabe für alle Studenten, die jetzt zuhören.
So. Oder für dich.
Semesterarbeit. Für
einen deinem nächsten Blog-Einträge.
Ja, ich gebe die Arbeit gern weiter.
Ich würde gerne noch was zu Compaire sagen, der ja nach der Hohenitter-Verletzung Spiel gegen Aue eingewechselt wurde. Und jetzt auch in Frankfurt habe ich nur das, was ich so ein bisschen gesehen habe, da fehlt mir noch so ein bisschen die Bindung zum Spiel. Ich finde auch, dass er in dem Aue-Spiel, hatte ich das Gefühl, dass er auch wie so ein bisschen konditionelle Nachteile hat. Also ich fand den oft relativ langsam. Ich weiß nicht, wie dein Blick da ist und weil er passt ja so von der Transferpolitik nicht ganz so in das Raster von RB und jetzt, nee, wenn er quasi jetzt spielerisch auch, ne, ich weiß nicht, ob Alexander Zorniger schon was zu ihm gesagt hat, aber für mich war irgendwie bisher auffällig, okay, da ist jetzt nicht die super Bereicherung.
Ja, kannst du nach der Kürze der Zeit ja auch nicht sagen. Also ich meine, der gegen Auer ging es mehr so, wie der Zorniger es auch gesagt hat, man hat das Gefühl, der lässt sich zu zeitig fallen. Also bisher ist das Problem bei diesem Spielsystem, du musst eigentlich permanent hochstehen. Und früher gab es ja immer so dieses Problem, dass die Innenverteidiger sich fallen haben lassen, weil sie dachten, sie müssen sicher auf Sicherheit gehen. Und dann haben sie die Sechser mit zurückgezogen und dann entstanden die ganzen Löcher. Und das hat man beim Compare auch so ein bisschen gesehen, dass er in manchen Situationen die 2-3 Schritte zurückgemacht hat, wo er sie nicht hätte zurückmachen dürfen, weil er damit einfach Abseitssituationen aufhebt und sich aus dieser Viererkette zurückbewegt an Stellen, wo er es einfach nicht darf. Das sind dann aber so kleine Anpassungsgeschichten, die einfach in der Phase, der ist ja erst seit ein paar Wochen da, einfach passieren. So. Das würde ich gar nicht sehr ernst nehmen. Was mich in Frankfurt so ein bisschen irritierte, war tatsächlich, dass sein Passspiel recht unsicher wirkte. Also tatsächlich er irgendwie einige Bälle in der Spieleröffnung gespielt hat, wo man irgendwie dachte, hui, puh. Also so mitten in die Füße des gegnerischen Mittelfelds rein. Also an einer Stelle, wo es dann auch recht schnell gefährlich wird, weil der Weg dann zum Tor für den Gegner nicht mehr ganz so weit ist. Und das fand ich dann an der Stelle schon sowas von, das sind letztlich wahrscheinlich auch Anpassungsprobleme. Klar musste sich da reinfinden, gucken, der spielt sein zweites Spiel her, der Trainer sagt, du musst irgendwie die Bälle spielen dort durchs Mittelfeld, flacher in die Spitze oder zur 10 und die müssen da durch. Und das ist ja das, was der Fabian Franke auch im Interview gesagt hat, wenn irgendwo einfach, klar, du musst es lernen, diese Risikopässe zu spielen, durchs Mittelfeld. Flache Bälle durchs Mittelfeld, wo permanent immer dran kann. Und die musst du mit Sicherheit spielen können. So. Und das ist ja auch ein Entwicklungsschritt. Der Compare kommt jetzt, wird vom Trainer hier, spielt diese Bälle, steht da dort, spielt die Bälle gegen Gegner in die Füße. Ist ja jetzt auch erstmal nicht weiter verwunderlich. Aber das ist schon sowas, wo ich sage, da muss irgendwie so perspektivische Entwicklung kommen, weil das kannst du irgendwie gegen eine gute Kontermannschaft durch, die auch schnell umschaltet und so eine Bälle nimmt, kannst du das nicht machen. Also dann bist du dann ganz schnell mal irgendwie weg vom Fenster.
Hat er mit 29 Jahren diese Entwicklungsmöglichkeit noch?
Ja, das glaube ich schon. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie so eine Entwicklungsform von, ich muss jetzt den Fußball neu erfinden. Ich meine, er kommt aus dem Rangnick-Fußball, er kennt es grundsätzlich, der muss sich jetzt so ein bisschen anpassen an die zornigen Geschichten, war jetzt auch so ein paar Jahre weg aus Hoffenheim. Also ich glaube, das ist jetzt nicht der ganz crazy, krasse Schritt. Also ich glaube schon, dass der irgendwie das hinkriegt. Okay. Deswegen haben sie ihn geholt, dass er einfach noch er hat ja selbst gesagt, er will in Leipzig seine Karriere enden, da kannst du irgendwie auch drauf geben, was du willst. Aber grundsätzlich hat er ja auch eine Idee, so einen Schritt zu machen, um irgendwie so als gestandener Spieler, der irgendwie eine Korsettstange ist für ein Team, wo immer wieder junge Spieler dazukommen, auch eine Korsettstange, die internationale Sprachen beherrscht, auch so eine integrative Funktion hat, diese Korsettstange zu füllen, und da hat man ja eine gewisse Idee, und ich glaube, das kann er auch. Also ich glaube, der wird sich da reinfinden und die Anpassungsfähigkeit hat er. Okay. Also perspektivisch wird das schon okay sein. Das mal ganz davon abgesehen, ob er irgendwie auf Jahre Stamminnenverteidiger sein muss, aber ja, das ist ja bei RB dann sowieso mal die Frage, was dann so von Jahr zu Jahr passiert.
Okay. Ich würde sagen, Prost
nochmal. Ja, Prost. Was dann ja von Jahr zu Jahr passiert, bring mich gleich zu Ralf Rangnick.
Super, Wahnsinn. Als ob du beim Radio gelandet hast.
Das ist ja ganz aktuell. Guck mal, vorhin hast du hier in den Weiten des Online-Netzes gesehen. Der hat ja jetzt gesagt, dass er irgendwie nicht mehr Sportdirektor in Salzburg und Leipzig sein wird, wenn Leipzig in die erste Liga steigt, sondern dann nur noch Sportdirektor in Leipzig ist. Oh, ich muss mich erstmal schütteln von dem Wodka. Der ist schon ein bisschen angewärmt.
Der hat nicht mehr die Frische, die er braucht. Mit
Minus. Der springt nicht mehr, schmeckt nicht mehr nach Finnland, sondern eher nach Auer Bergmannsfusel.
Mike Tyson ist auch alle. Da kann man den nicht mischen.
Und er hat es begründet, indem er gesagt hat, ja, das ging ja schon noch deswegen nicht, weil wenn RB mal irgendwann erste Liga vielleicht international spielt, ging es nicht, dass er gleichzeitig Sportdirektor bei zwei Vereinen ist, die möglicherweise im selben Wettbewerb aufeinandertreffen. Was ja interessant ist, weil das war ja so bis jetzt immer so diese Frage, können RB Leipzig und Red Bull Salzburg im selben Wettbewerb spielen, mal irgendwann international? Also, ja, wir sind jetzt zweite Liga, aber das ist ja mal so diese Ideen, über die geredet wird. Und da war so diese Sport, Sportdirektorenfunktion von Rangnick ja schon immer was, wo man gesagt hat, das ist schon schwierig, dass er irgendwie quasi zwei Vereine verantwortet. UEFA-Regel ist ja irgendwie, die Vereine müssen voneinander unabhängig sein, ja, so ein Stück weit, also mal kurz gefasst. Und ist ein interessanter Move, finde ich. Also, was ich daran spannend finde noch, also jenseits dieses Faktes, ne, ist ja tatsächlich dann die Frage, was bedeutet das für diese Organisationsstruktur? Red Bull Fußball. Das war ja bis jetzt immer, du hattest erst den Dietmar Beiersdorfer, starker Mann, der irgendwie so diese obere Figur war und die Sachen koordiniert hat. Dann gab es diese zwischendurch mal nicht. Dann ist so diese ganze Idee von, wir haben Synergien zwischen den Standorten, tralala, die ging ja dann völlig flöten. Und dann kam Rangnick und hat aus dieser Idee, Red Bull, verschiedene Standorte, tralala, hat ja erst tatsächlich irgendwie das mit Leben, ja, quasi erfüllt. Hat irgendwie geguckt, okay, wie kann ich diese Geschichten in Salzburg und in Leipzig so führen und zusammenführen, dass es irgendwie Synergien gibt und dass es irgendwie Mehrwert bringt. So, und das ist ja das, was er wirklich als Daniel eingeführt hat. Und wenn er jetzt tatsächlich dann irgendwann sagt, okay, wenn RB irgendwann in die erste Liga aufsteigt, dann konzentriere ich mich als Sportdirektor nur noch auf RB Leipzig. Was passiert dann mit der Struktur? Füllt man neuen ein? Bleibt das Houllier als der Gérard Houllier, der quasi immer noch so einen, was weiß ich, was der ist, Grüß August auf der Chefetage, wird der dann irgendwie quasi die Marionette, die das zusammenführen soll? Also wer stellt dann quasi die Synergien her? Dann kommt dann in Salzburg wieder ein neuer Sportdirektor, der sich dann mit Rangnick, akzeptiert dann Rangnick jemand, der ihm auf Augenhöhe begegnet. Also du hast ja dieses Alpha-Tier nicht mehr, was quasi letztlich die Richtung vorgibt und bestimmt, wo es hingeht. So.
Ich würde behaupten, dass Ralf Rangnick, bevor er so eine Aussage tut, sich schon ganz klar überlegt, was er dann noch für eine Idee für die Zukunft hat. Das ist so ein bisschen Stochern im Nebel. Also man kann das erstmal wahrnehmen, dass das so ist. Ich finde das auch interessant. Ich finde es interessant, dass er das auch jetzt schon sagt, weil das ja heißt, dass er tatsächlich daran denkt, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, wenn RB Leipzig aufgestiegen ist, dann quasi in Salzburg den Posten zu verlassen. Aber ich habe keine Ahnung, was er da noch für Leute in der Hinterhand hat. Er hat ja auch gerade jetzt erst in Leipzig seinen Stellvertreter da installiert. Vielleicht gibt es da eine Rochade. Also, keine Ahnung. Es kann natürlich auch...
Naja, aber es geht ja gar nicht so sehr darum, wie die Funktionen dann so ausgeprägt sind, ob dann wer dann in Salzburg ist. Ist ja, weil die grundsätzliche Idee von so, ich sag's mal, Red Bull Soccer, wie sie sich da selber immer nennt, ist ja, du hast eine zentrale Figur, die bestimmt irgendwie die Linie, die gibt irgendwie vor, was gemacht wird, die hat irgendwie so eine Vorstellung davon, welche Spielephilosophie vielleicht auch durchgedrückt wird und hat quasi so ein bisschen diesen Überblick. So. Und dann hast du dann aber einen Rangnick, der von dieser Position weggeht und sagt, okay, ich kümmere mich jetzt nur noch um Leipzig. So, dann fehlt dir ja quasi diese strategische Figur und du kannst ja jetzt nicht kommen und sagen, okay, ich hole mir jetzt den, weiß ich nicht, Jürgen Klinsmann und setze ihn über Ralf Rangnick ein. Weil das kannst du natürlich vergessen, Ralf Rangnick, es gibt über Ralf Rangnick nichts. Das wird auch, der wird perspektivisch auch nicht sagen, okay, ich nehme jetzt jemanden über mir als meinen Chef an, außer vielleicht Mathe Schütz, dem er Rechenschaft schuldig ist. Also das ist ja nicht eine Frage dessen, nicht zu wissen, wie da rochiert wird, wer dann in Salzburg das übernimmt, sondern eine grundsätzliche Frage an die Struktur. So. Also als zum Beispiel als Beiersdorfer damals entlassen wurde in Salzburg, weil irgendwie er gesagt hat, hier, er kann die Trainerentscheidung pro Packholt, da kann er nicht mittragen oder hat sich da übergangen gefühlt und hat dann gesagt, so, dann ist jetzt Schluss. So. Und da hat man ja darauf verzichtet, diesen Posten, eine ganze Weile diesen Posten neu zu besetzen. Und das war ja letztlich das totale Chaos, weil irgendwie da haben irgendwie beide Vereine so ein bisschen vor sich hingewurschtelt, so und ja, haben so ihres gemacht und letztlich hat aber eigentlich sich keiner so richtig entwickelt. Also es gab irgendwie nichts, wo es vorwärts ging. Und ja, letztlich in den Kompetenzgleich. Kannst du dich noch an den Roman Wallner-Wechsel erinnern in der Winterpause da, wo sich dann irgendwie der Muniz in Salzburg und der Packwold in Leipzig öffentlich darüber unterhalten haben, wann der Wallner vielleicht irgendwie mal wechseln würde. Wo du gedacht hast, hey, hallo, ihr, das ist irgendwie eine Geschichte, die könnte da irgendwie vielleicht ein bisschen anders und ruhiger und entspannter lösen. Dass irgendwie der, was weiß ich, der Packwold im Trainingslager noch rübergeht zum Trainingslager von Red Bull Salzburg und dann irgendwie Wallner scoutet, wo du so denkst, so, hä, was macht der da eigentlich so komisch? Also da fehlte der Beiersdorfer ja. Das war ja wirklich so ein Bruch in der Struktur, der die ganze Geschichte tatsächlich irgendwie um Jahre zurückgeworfen hat. So. Mhm. Und wenn du diesen Schritt zurück ja wieder machst, wo du sagst, okay, es gibt dieses Arbeiten in Leipzig und es gibt das Arbeiten in Dresden, machst du ja letztlich wieder diesen Salzburg. Rückschritt. Habe ich Dresden gesagt? Nein, das war ein freudscher Versprecher.
Red Bull Dresden, die nächste Instanz für uns. Seht euch vor bei Dynamo, das heißt bei der Red Bull Arena in Dresden.
Champagner statiert mich auf. Menge in geheimen Gesprächen.
Der K-Block kann sich schon mal in Dresden, kann sich schon mal ein paar Red Bull Dosen kaufen. Ich glaube ja, dass man genau aus dieser Geschichte, die du genannt hast mit dem Wallner, dass man daraus gelernt hat und dass das nicht wieder passieren wird. Ne? Also, aber
meinst du nicht?
Also, naja,
eher mittelfristig.
Man hat ja auch Trainer verpflichtet, die jetzt dem Verein nicht so wirklich gut getan haben. Ne? Also wenn du dann denkst, Oral oder auch, also gerade Pakult, der wirklich so weit entfernt war wie vom modernen Fußball, wie ich vom Nordpol oder so. Also weißt du, das ist ja, das hat ja quasi auch, da gab es eine Entscheidung, die eigentlich dem Konzept modern zu sein, auch Red Bull, das, was das verkörpert, aus dem total widersprochen hat. Ich denke, dass das so ein bisschen ein Fehler der Kindertage von RB Leipzig oder generell von Red Bull war, beschuldigt mit dem Kopf, aber ich glaube, dass das vielleicht so war und dass man aber, selbst wenn das nicht war, hat man daraus gelernt.
Ich glaube tatsächlich, dass das ein Fehler in der Struktur war. Ich glaube tatsächlich, dass das nicht irgendwie, wo man sagen kann, okay, die haben daraus gelernt, das war früher mal. Ich glaube, das Problem liegt tatsächlich in der Struktur. Solange du bei Red Bull eine Struktur hast, wo es unterhalb von Mateschitz eine starke Figur gibt, die das Ganze beaufsichtigt und diesen Druck von oben oder diese Absprache nach oben abfedert und nach unten hin alles machen kann, was er will, solange ist alles gut. Sobald du diese Person nicht mehr hast als Zwischenebene, als starke Person, einen Beiersdorfer, der es gemacht hat, einen Rangnick gemacht hat, bricht dieses Ding zusammen. Weil dann fängt der Mateschitz an, oder so eine höhere Ebene, fängt an, irgendwie Sachen durchzudrücken in dem sportlichen Bereich, wovon er keine Ahnung hat. So. Mhm. Und direkt einzugreifen in die Standorte. Und dann funktioniert diese Struktur nicht mehr. Also du brauchst quasi diese höhere Ebene, wo du diese Geschichten zusammenführen kannst. Und wo du tatsächlich jemanden hast, der die Kraft und die Stärke und die Persönlichkeit hat, einen Mateschitz nach oben auch irgendwie ruhig zu stellen oder irgendwie zu befriedigen oder wie auch immer. Also diese Instanz Mateschitz aus der sportlichen Geschichte komplett rauszuhalten. Mhm. So. Das war eigentlich immer das Grundproblem von Red Bull, dass der Mateschitz irgendwie in Sachen eingegriffen hat, von denen er einfach letztlich nicht Ahnung hat. Er trifft sich mit Paco zum Wein trinken und dann hinterher ist Paco Trainer. Das ist halt irgendwie so eine Geschichte, die funktioniert nicht. Da kannst du irgendwie, kannst dich trainieren, wie du willst.
Aus der Sequenz dieses Interviews mit Ralf Rangnick, die wir vorhin gesehen haben, die es bei YouTube gibt.
Die ich nicht verlinke?
Nee. Aber da ging ja auch hervor, dass es möglicherweise auch sowas wie, dass es auch um Fragen geht, was kann er leisten? Dass es nicht nur diese strukturelle Dinge gibt, ne, so dass man dann die beiden Jobs trennen muss, sondern das, was er leisten kann. Das heißt aber ja nicht, dass er nicht trotzdem noch so eine informelle Macht hat. Also ich finde diese Diskussion gerade ein bisschen schwierig, weil es gibt diese eine Aussage und okay, und das ist auch irgendwie logisch, aber in einem gewissen Sinn haben wir nichts mehr als das. Ich vermute, bevor er seine Aussage macht, Herr Rangnick, wird er sich schon einen Kopf gemacht haben. Und das ist halt das nächste zu hinterfragen.
Ja, klar wird er sich Gedanken gemacht haben. Aber das ist ja, wir natürlich.
Du willst lieber noch ein bisschen im Nebel stochern und gucken, was gibt es für Sachen, die man vielleicht.
Diskussionen basieren immer auf Reduktion von Wirklichkeit und basieren auch darauf, dass nicht alle Informationen vorliegen. Aber das ist ja, du sagst, der hat sich Gedanken darüber gemacht. Und ich sage, egal was der sich für Gedanken darüber macht, es gibt einfach eine Veränderung in der Struktur. Und das ist ein Fakt.
Fakt,
so, Punkt.
Fakt.
Er wird auf einer informellen Ebene immer noch ein Alpha-Tier sein. Und ich sage dir, das ist genau letztlich das Problem, wenn du nicht mehr eine klare Struktur hast, wo diese Zuständigkeiten so klar sind, dass Rang nicht bloß auf einer informellen Ebene das Alpha-Tier ist, sondern tatsächlich auch auf einer formellen Ebene. Hast du mit so einer Geschichte, wo dann Rangnick in Leipzig vielleicht Sportdirektor ist und dann in Salzburg irgendwie, was weiß ich, eine österreichische Größe, Andreas Herzog, irgendwie Sportdirektor wird und auch eine Meinung hat, auch ein Alpha-TS, hast du ein Problem, weil die sich letztlich irgendwann vielleicht nicht immer gegenüberstehen, werden sich auch oft verständigen, aber trotzdem zwei Alpha-Tiere auf derselben Ebene sind, die mit eigenen Köpfen an der Sache rangehen. Und das ist letztlich was was per se auf einer strukturellen Ebene eher Probleme aufwirft, als dass es produktiv ist.
Punkt.
Komma, Strich, Unterstrich.
Mondgesicht.
So, noch einen Wodka.
Nee. Das, ja, das kann, also, ich bin ja auch ein DDR-Kind, ich habe also quasi die Hoffnung an die Obrigkeit und so einfach mitbekommen, dadurch, dass ich im Kindergarten in Reihe pullern musste.
Kacken zur selben Zeit.
Ich finde das, also ich finde das auch gut, dass du das ausgeführt hast, weil mir das so bisher nicht bewusst gewesen ist. Ich kann da nichts dazu beitragen, um das aufzulösen. Ich denke, dass das was ist, was man vielleicht thematisieren, problematisieren sollte. Aber ich, also.
Du könntest was sagen, wie die Zukunft wird zeigen.
Und ich glaube auch, alles wird gut.
Ja, wenn man bereit ist, auch unterschiedliche Perspektiven einzunehmen, dann wird bestimmt
alles immer. Gut. Also immer. Außer Dialektik wird alles gut.
So.
Weil nur die Dialektik ist gut.
Dialektik. Super.
Dialektik.
Wenn man nochmal, könnt ihr googeln, wenn er will.
So. E-Fans trinken noch Champagner.
Den Rest kriegen wir 5 Minuten rum. Kraderplanung. Wir sind kein tagesaktuelles Medium. Es werden Leute gehen und alles wird gut.
Genau.
Was ich komisch finde, aber muss ich dazu noch sagen, falls der Tobias Böders jetzt schon gegangen ist, wenn wir das fertig ins Netz gestellt haben, die Idee von den Marvin Compare zu verpflichten, war ja wieder 4 Innenverteidiger zu haben. Wenn der Tobias Böders jetzt gehen sollte, würde das diese Idee, wieder 4 Innenverteidiger haben, sondern doch ganz schön konterkarieren, oder?
Also ich glaube, Tobias Willers hat für die Mannschaft durchaus auch eine Funktion, sowas was Motivation, auch Bindung, ja. Ne? Also der hat ja schon eine gewisse Präsenz.
Also geil, wenn du mal zum Auswärtsspiel vor allem fährst und du siehst ihn, wie er derjenige ist, der hinter dem Tor immer so permanent so rumspringt, ja, wie so ein zweiter Coach und die Leute motiviert. Das ist echt.
Ja, es ist auch ein Heimspiel so.
Wie viele Minuten hat er bis jetzt die Saison?
10
oder so. der ist aber dabei, als wäre irgendwie der Kapitän
hinzu. Genau. Deswegen, also der wird ja mit Osnabrück in Verbindung gebracht. Ja. Wenn der Podcast erscheint, wird das möglicherweise schon durch sein. Was natürlich auch in gewisser Weise Sinn macht, weil er ja da oben aus der Ecke kommt, ne, so und auch mit dem
Walpurgis gut kann.
Mit dem Trainer von Osnabrück, der Walpurgis gut kann. Ne, so. Also ich fände es schade, ich mag ihn als Typ, aber natürlich kann ich auch verstehen, dass es ihn wegzieht, weil er zu wenig Einsatzzeiten hat. Dann ist die Frage, ob Tomala ausgeliehen wird, er nach Österreich. Das wäre ja bloß eine periphere Frage, dann ist er halt ein halbes Jahr oder ein Jahr weg. Aber nicht ganz, obwohl er halt bisher auch nicht, also ich überlege gerade, in welchem Testspiel ich ihn gesehen habe, aber da fand ich, ja, da gab es so Entwicklungspotenzial, deswegen so einen Schritt weg und dann vielleicht zurückzukommen. Es gibt ja so ein paar Personalien, auch Smail Prebliak, der erstmal ausgeliehen ist, die möglicherweise dann auch Sinn machen, so in Zukunft, ne? So. Mhm. Und ich hätte mir gedacht, es macht jetzt vielleicht noch Sinn, auf den Kader zu gucken, wer würde passen, aber das macht auch nicht so richtig viel Sinn, weil wenn es durch ist, dann ist es durch. Und eigentlich würde ich ganz gerne noch über die Fans reden.
Nee.
Über die AB-Fans, aber...
Wir müssen aber noch vorher was anderes reden.
Wir haben ja schon wieder irgendwie 3 Stunden
durchgequatscht. Schaff mal. Was ja viel spannender ist, wie geht die Saison weiter? Wir sind jetzt ja Tabellenführer. Wir, sage ich.
Nee,
wir sind
Vierter.
Ihr seid
Dritter.
Wir waren bis gestern Tabellenführer.
Ich bin ja journalistisch neutral. Ihr seid Dritter.
Ja, wir waren bis gestern Tabellenführer. Wir sind Tabellenführer der Herzen. Deutschlandweit der Herzen. Also zumindest die Omnipotenz, die ja von Gegnern von RB auch zustimmt, ist, die steigen auf jeden Fall auf. Finde ich immer ein bisschen lustig.
Das gibt so eine, gibt's, die können nicht.
Ja.
Und Geld schießt keine Tore, aber die sind ja die Besten.
Also
die Besten. So eine Dialektik, ne? Ja, Überidentifikation
mit dem Gegner. Das ist dann wohl die negative Dialektik wahrscheinlich.
Die ist sehr negativ. Ja,
egal, auf jeden Fall Tabellenführer der Herzen. Auf jeden Fall gut in die Saison gestartet. Was liegt so, also was, wenn ich jetzt auf die bisherige Saison gucke, ist irgendwie klar, es besteht sich das, was man vorher gesagt hat, es wird sehr ausgeglichen. Also es gibt bis jetzt nicht so einen, es ist auch nicht so richtig absehbar, dass sich da das Überteam entwickeln kann. Klar gibt's so, vielleicht hat Nürnberg das Potenzial, perspektivisch mit dem Kader irgendwie gut zu werden, glaube ich aber auch nicht dran, weil mich das System auch nicht so richtig oder die Art und Weise, wie sie das Spiel nicht so richtig überzeugt. Braunschweig hätte ich am Anfang gedacht, die würden sehr viel stärker oder präsenter durchmarschieren, aber spätestens seit ihrem Auftritt in Kaiserslautern, was extrem passiv und fast schon ängstlich war, bin ich da auch nicht mehr überzeugt.
Greuther Fürth hatte viel zu viele Abgänge, waren ja irgendwie im Mitte oder so Ende Juli noch so einer der ganz großen Favoriten. Wird es auch nicht sein. Ingolstadt, ja, werden eine gute Saison spielen, aber jetzt auch nicht das Überteam. Also es gibt eigentlich nicht das Überteam, auch nicht Kaiserslautern, sich jetzt auch nicht als, würde sich auch gut verstärken, und aber die haben jetzt mit Torrecon auch einen krass guten Innenverteidiger verloren. Also ich glaube auch nicht, dass die irgendwie die das Potenzial haben, durch die Liga zu marschieren. Also es gibt eigentlich gerade nicht wirklich jemanden, der durch diese Liga marschieren kann, oder?
Ja, du hast halt, ich glaube, momentan noch Tabellenführer ist ja der VfL Bochum. Wir haben schon über Peter Neuro gesprochen, ne? Da gibt es quasi diesen Effekt, dass der auch schafft. Und du siehst halt zum Beispiel das Spiel in Aue, was ich ein bisschen intensiver verfolgt habe. Du siehst halt, das kann klappen, dann gewinnst du 5-1 oder es klappt halt nicht und dann verlierst du auch ein Spiel, ne? So, aber er hat was, also da gibt's auch ein System, da gibt's quasi was, plus diese Motivation, die er da quasi mitbringt. Also VfL Bochum ist für mich schon noch so ein Favorit mit Kaiserslautern.
Hätte ich zugegebenermaßen vor der Saison überhaupt nicht auf der Rechnung Bochum, aber die haben ja natürlich in den letzten Wochen hier auch mit Schestag, Weiß, wen haben sie jetzt noch geholt, auch unheimlich viele. Fossel, ja, auch unheimlich viel Erfahrung und alte Bundesliga-Leute sich ins Boot geholt, wo man so denkt, so krass, was ich total spannend finde, weil ja Neuro letztes Jahr irgendwie noch oder vor der Saison noch gesagt hat, ja, er wäre derjenige, der die Jugend so pusht in Bochum, tralala, und letztlich irgendwie irgendwie eben End-30er, nee, End-20er, Früh-30er nach dem anderen holt, also wo man so denkt, so okay, das ist natürlich was auch kurzfristig so ein bisschen Erfolg nicht garantiert, aber schon Erfolg eher befördert, so verlässliche Personen zu haben, die vielleicht sogar wie Schestag schon mal in Bochum gespielt haben und dann eine gewisse Heimat haben. Aber wo man, ja, was jetzt irgendwie dem widerspricht, irgendwie zu sagen, man setzt auf die Bochumer Talente und hat irgendwie so eine Form von Langfristigkeit. Ich dann doch so denke, okay, wenn das die Perspektive des Lukas Klostermann war, dann ist es auch vielleicht verständlich, dass er dann gesagt hat, okay, dann gehe ich zu RB Leipzig, da hat man als 20-Jähriger dann schon auch die Chance, vielleicht sich durchzusetzen, weil die Trainer dann irgendwie auf einen jungen Spieler setzen. Aber fand ich ein bisschen spannend, aber schon tatsächlich ist es inzwischen eine Mannschaft, wo man auch denken kann, dass es funktioniert.
Ein bisschen überraschend für mich steht Darmstadt relativ weit oben, weil die halt auch sich nicht, also sie haben sich punktuell verstärkt, aber dann noch nicht so massiv. Aber das ist wahrscheinlich die ausgeglichenste zweite Liga aller Zeiten.
Nee, aber besser bei Darmstadt, du sagst, die haben sich nicht so richtig verstärkt. Ich finde, die sind transfertechnisch sind die echt der Hammer. Die haben ja letztes Jahr schon wirklich alles richtig gemacht. Also wirklich, da ist ja alles eingeschlagen, was einzuschlagen ging. Und das ist dieses Jahr genau dasselbe Phänomen. Die haben wieder einige Leute geholt, die einfach perfekt in die Mannschaft passen. Einen Kempe zum Beispiel, der irgendwie, ich glaube, im rechten Mittelfeld spielt, oder ein Ex-Lager, der jetzt den Backup oder die Alternative zum, zum Seiler bildet. Die haben einfach ein unheimlich gutes Händchen dafür, Profis zu holen, die in anderen Vereinen nicht so gut funktioniert haben, die aber in Darmstadt perfekt reinpassen. Also auch so dieses Interesse an dem Stark aus von 1860, wo du siehst, okay, die haben einen ganz klaren Blick dafür, was für Spieler sie wollen, wen sie brauchen für ihre Mannschaft, und holen dementsprechend auch die richtigen Leute. Finde ich total faszinierend, weil sie auch dafür auch kein Geld ausgeben und so. Also ich finde da hat wahrscheinlich Dirk Schuster auch eine extreme Aktie dran, weil der mit seiner Strahlkraft und Überzeugungskraft auch Spieler kriegt, wie wahrscheinlich andere Trainer nie oder andere Vereine nie kriegen. Aber das finde ich wirklich, also ja, ihre Transferpolitik finde ich echt großartig.
Sind ja auch bisher noch, also gleich wie RB Leipzig noch ungeschlagen. Ja. 2 Siege, 2 Unentschieden. Da muss man halt gucken, das ist halt, ich finde, das, was Darmstadt macht, ist recht eng gestrickt. Wenn es funktioniert, wenn es gut funktioniert, wenn es das integrieren, die Spieler, neuen Spieler integrieren lassen, funktioniert das. Wenn du halt, wie in der jetzigen Situation von RB Leipzig, wo du 7 Spieler, die eigentlich auch eine gewisse Funktion haben, wenn die ausfallen, das kann Darmstadt genauso passieren. Und dann musst du halt gucken, ne? So, und
dann, ja, aber die sind also halt auch breiter besetzt als letztes Jahr. Also das ist halt der Punkt, den sie tatsächlich gut geschafft haben. Letztes Jahr hatten sie eine erste 11 und vielleicht noch 1, 2 dahinter und das war's. So, also die hatten mehr war da nicht, es gab keine Substanz. Und dieses Jahr ist es halt schon breiter besetzt, also das kann man schon sagen. Ich finde, da gibt es schon eine Substanz dahinter, die auch hält, wenn mal 2, 3 ausfallen. Also vielleicht sollte nicht ein Dominik Stroh-Engel ausfallen, nicht weil er der größte Torjäger aller Zeiten ist, sondern weil er einfach auch ein krasser Wandspieler ist da vorne drin. Aber
Ansonsten können sie schon relativ viel verkraften. So.
Ich würde mal noch Düsseldorf und Kaiserslautern in den Topf werfen, die ich auch da immer mit irgendwie auf der Rechnung habe. Einfach auch aus dem, was da im Hintergrund läuft. Ich glaube, bei RB Leipzig ist es tatsächlich ein bisschen abhängig davon, wie der Herbst verläuft. Wenn man quasi jetzt auch mit den Verletzungen, jetzt ist eine Länderspielpause, wenn man da bis zum nächsten Spiel auch gegen Braunschweig gut durchkommt und sich dann auch stabilisiert und gerade so eine Leute wie Compaire oder dann Hoheneder, der zurückkommt, dann das, wenn die Abwehr dicht ist, mache ich mir eigentlich wenig Sorgen. Mhm. Dann wird man auch bis zur Winterpause vorne mitspielen, so. Weil man einfach im Mittelfeld und vorne so auch so junge und überragende Leute hat, dass man sich eigentlich keinen Kopf machen muss. Und ich finde es fast überraschend, dass RB noch kein Gegentor hat in dieser Saison, aber ja, lief halt bisher gut und ist auch ein Zeichen dafür, dass die Abwehr dann eben, da gibt es halt eine ganz hohe Bereitschaft, auch füreinander zu kämpfen. Ne? So.
Ja, genau. Außer bei André Rebic.
Nein,
diese
Spitze. Ja, aber ja auch eher in Offensiver ist. Und deswegen...
Ja, aber man hat ja immer eine viel Kritik an Daniel Frahn in den heutigen Tagen.
Das tut
er. Und er ist aber jemand, der tatsächlich auch in der eigenen Hälfte zu finden ist, wo er eigentlich nicht in der Situation unbedingt zu erwarten wäre. Aber wenn dann eine Lücke ist, sprintet er halt mit in die Defensive. Und das hat Ante Rebic definitiv nicht gemacht.
Okay, liebe RB Leipzig-Fans.
Nee, ich wollte noch irgendwas sagen.
Sind wir schon bei 3 Stunden.
Ja, und 47 Stunden noch voll verschwunden. Ich denke auch, dass man irgendwie so eine Saison war alles schön bis jetzt, aber ich glaube, so diese richtige Idee, was mit der Saison, hat man tatsächlich dann Ende September. Irgendwie so diese Braunschweig, was kommt danach? Braunschweig kommt, Karlsruhe, Düsseldorf, Union kommt zwischendurch noch.
Union, also
Braunschweig, Union, Karlsruhe, Düsseldorf.
Am Ende der
4 Spiele vor Heidenheim hast du eine ungefähre Idee, was du von der Saison hast. Weil das sind tatsächlich 4 Mannschaften mit Fanpotenzial, Gegenwehr, Zweitliga-Tradition. Also ich glaube, wenn du die hinterher hast, dann kannst du wirklich sagen, okay, da stehen wir jetzt und das erwartet uns für die Rest der Saison. Und ich denke, wenn man aus den 4 Spielen nochmal 8 Punkte mitnimmt, dann kann man dann kann man so schon hinterher sehr, sehr zufrieden sein. Also ich glaube nicht, dass das drin liegt. Aber,
ja. Wir werden es beim nächsten Podcast wissen.
Ja, aber ihr werdet beim nächsten Podcast noch nicht den alten gehört haben, aufgehört haben, zu Ende gehört haben, weil er zu lang ist. Von daher, aber macht doch alles nichts. Die Welt ist schön. Haben wir schon Blumenfeld gesungen früher? Das ist jetzt der Musiktipp am Ende.
Genau, ein sehr empfehlenswerter Song.
Was für Bögen heute gespannt werden.
Von Blumenfeld zu Ketka, die ja gesungen haben auf der neuen Platte Markus Wiebusch, Der Tag wird kommen, ne, so. Ist ein Song gegen Homophobie im Fußball, sehr empfehlenswert.
Wenn man haben gerade Sie nicht den Musik irgendwie in St. Pauli mit Video aufgenommen?
Das ist, halte ich durchaus für möglich.
St. Pauli.
Wenn wir gerade bei Musiktipps gerade so am Ende des Podcasts sind, es geht auch immer, you never walk alone, kann man immer zu jeder Zeit. Und danach Markus Wiebusch mit Der Tag wird kommen, der macht auch echt, der geht nach vorne.
Ja.
Toller Song. So, und jetzt
ist die Abschlussfrage des Podcasts, ist Markus Wiebusch dialektisch genug, um RB gut zu finden? Oder ist er eher so der naja, der...
Ich glaube, Markus Wiebusch würde sich nicht zu so einem Traditionalistenspruch hinreißen lassen und sagen sowas wie beschützt den Fußball vor den Feinden des
Fußballs. Wie heißt denn der andere Typ, der letztens bei dem 11-Freunde-TV war? Der andere aus der bei Tomte Sänger...
Ach, ja.
Ullmann.
T.S. Ullmann. T.S. Ullmann. Der hat sich gegen RB...
Ja, der ist so ein bisschen klassisch.
Aber gut, aber das zu T.S. Ullmann passt das natürlich auch, weil T.S. Ullmann ist einfach auch super populistisch. Und der macht nämlich, wenn Ketka gute Sachen macht, macht T.S. Ullmann Sachen, die Ketka gut gemacht haben, macht sie nach. Ne? So.
Macht sie schlecht nach,
genau. Aber Ketka macht, oder Markus Wiebusch macht einfach Sachen gut. Und deswegen wird er dann möglicherweise auch die... So,
das ist jetzt schon die Schlag. T.S. Ullmann macht die Sachen von Markus Wiebusch schlecht nach.
Schlecht nach, genau.
Super.
Und deswegen kann T.S. Ullmann RB auch nur schlecht finden, während Markus Wiebusch hoffentlich da eine dialektische Meinung dazu hat. Ja. Okay, so, jetzt genug.
Soll ich jetzt noch den Bogen zu Sebastian Krumbiegel schlagen? Was passt in die Reihe nicht? Ich lasse es. Sebastian Krumlige ist der undialektische Anhänger von RB Leipzig und dem FC St. Pauli. Wir freuen uns über die Fanfreundschaft.
Absolut.
Ich glaube, 23. November in der Drehwochenende wird sie lebendig gelebt werden.
Ja, dann wird sie
Leipzig.
Wir fallen uns
in die Arme und haben uns lieb auf Jahre. Super.
Ich freue mich drauf. Ich hatte heute noch ein Thema, dass ich mit den Fans von RB Leipzig, mit sowas wie Fanentwicklung, ja, wie sehen sich die Fans, ja, so vorbereitet hatte. Das ist jetzt leider nicht mehr. Es wird zum Running Gag am Ende der Sendung. Ja. Beim nächsten Mal nehmen wir uns das vor. Also das nächste Mal, wenn ich dabei bin, bringe ich das vorbereitet wieder mit. Und dann hoffe ich, dass wir das auch thematisieren können.
Schalten Sie wieder ein 2016
in der Europa League
zum Podcast Special Fankultur mit Dirk. Das ist schön. Vielleicht,
ja,
vielleicht kommen auch andere Gäste.
Vielen Dank für die Einladung. Das war mir eine große Freude.
Hat mich sehr gefreut, den Abend mit dir zu verplaudern.
Die Wodkaflasche ist halb leer.
Wodkaflasche werden wir jetzt noch, vielleicht finden wir noch, können wir noch einen Eisbogen auftreiben.
So, ich habe meiner Freundin gesagt, dass ich eine halbe Stunde zu dir komme und ich habe jetzt schon 4 verpasste Anrufe auf meinem Handy. Ich muss jetzt dringend zurückrufen. So,
wir reparieren jetzt eine Beziehung und ihr habt einen schönen Tag, wo immer uns hört.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Champagner, Bier. Er hat den Fisch im Podcast-Becken.